Neue Folge Podcast ohne richtigen Namen geht gleich los.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Ey Jochen, früher, ne? Weißt du noch, wenn der Otto-Katalog kam, dieses 6000 Seiten dicke Ding, was man einen Monat lang sich auf dem Klo angeguckt hat?
Das war größer als ich gefühlt damals.
Das war das Beste. Also es war sehr wohl in der Pubertät, konnte man es gut später irgendwann nutzen. Aber auch ich habe da immer durchgeblendet und gesagt, oh Gott, ich will das und ich will das und angekreuzt für Weihnachten und für den Geburtstag und so weiter. Aber das ist ja alles Schnee von gestern, weil mittlerweile ist ja Otto riesengroß im Netz und hat auch eine tolle App. Und da gibt's einfach alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze Otto sehr, sehr häufig, um einfach für mir mein Gaming-Kram zu bestellen, weil die eben auch manchmal Sachen haben, auch vorrätig haben, die es vielleicht woanders nicht mehr gibt.
Ja, Monitore, gute Monitore oder Hardware kaufen über Otto geht ganz gut. Was ich beim Otto-Katalog oder bei Otto.de so geil finde, es ist ja wirklich wahnsinnig viel da drauf. Also man kann sich ja den ganzen Tag da durchklicken und findet immer wieder was Interessantes. Es ist ja wirklich großartig, ne? Also echt?
Es gibt einfach alles, also wirklich, und viele Leute wissen es gar nicht, weil die irgendwie denken, ja Moment, Otto, haben die nicht nur, weiß ich nicht, Küchengeräte? Nee, also es gibt halt wirklich alles, wie gesagt, also gerade wer zum Beispiel, ich kann jetzt nicht so viel Details geben, aber wer aktuelle Konsolen mal sucht und die woanders vielleicht ausverkauft sind, der hat bei Otto zum Beispiel auch immer eine gute Chance. Ich habe meinen Beamer bei Otto gekauft, meinen damaligen Full-HD-Beamer, der vor seiner Zeit war, sehr guten Preis geschossen bei Otto. Also, man muss eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Otto ist wirklich der Ort, wo alle zusammenkommen und jeder was findet. Ja, so ist das, Jochen.
Ich suche eine Eck-Couch. Ich brauche eine gemütliche Eck-Couch, Füße hoch, mit der Partnerin an der Seite, was glotzen. Und da finde ich, ich brauche eine Eck-Couch. Das ist mein Ding, was ich gleich suche.
Ich brauche eine Partnerin, finde ich die auch bei Otto.
Sehr gut.
Ja, wir gucken mal. Ihr könnt es ja selber mal abchecken. Checkt einfach otto.de ab oder ladet euch einfach die Otto-App runter und browset mal durch. Da gibt es wirklich jede Menge Sachen. Also eigentlich, ich würde sogar sagen, es ist einfacher zu überlegen, was es nicht gibt, als aufzuzählen, was es gibt, weil die haben einfach wirklich alles vom Home, Living, Gaming und so weiter und so fort. Checkt es einfach ab. Otto.de oder die Otto-App.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Das war jetzt wieder nicht die kurze Version.
Es gibt eine kurze Version?
Sag mal. Die hat euch doch nicht gefallen.
Letztes Mal.
Ich erinnere mich nicht mehr. Also alles, was letzte Woche war,
das war vorletzte
Woche.
Ist aus meinem Leben.
Alles, was letzte Woche und davor passiert ist, habe ich aus meinem Leben verdrängt. Wer seid ihr?
Hattest du ein traumatisches Ereignis?
Ja, die letzte Folge Porn. Ja, Leute, es ist Pornzeit. Es ist Entschuldigung, Folge 138 und es regnet. Es ist kalt.
Mir bimmeln die Kirchenglocken.
Und es ist 12 Uhr, Eddie. Erste Frage, bist du denn wach so schon? Bist du...
Da schwingt ein bisschen Hohn mit in dieser Frage. Jochen, weißt du, wenn du mein anstrengendes Leben hättest, dann würdest du dich nicht so lustig über mich machen.
Leute,
gestern Abend zum Beispiel habe ich Champions League geguckt.
Okay.
Das fängt einfach sehr spät
Frankfurt
an.
Wäre Frankfurt mal vor ein paar Jahren fast drin gewesen, ne?
Ja, Georg. ja, ich habe gestern, also wir nehmen jetzt, ist tatsächlich Donnerstag. Nee, welcher Tag ist denn heute? Mittwoch. Welcher Tag ist heute?
Warst du live dabei beim Spiel?
Sag mal ganz kurz, heute ist doch Donnerstag.
Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch, Eddie. Kannst du überhaupt oder hast du einen Termin jetzt gerade, den du...
Ich muss jetzt mal kurz
in den Kalender gucken. Guck doch mal in deinen Terminkalender. In der Zeit bitte ich, vielleicht kann Georg sich ein bisschen lauter machen oder Eddie ein bisschen leiser.
Deine Mutter kann sich lauter machen. Ich bin hier auf Anschlag.
Deine Mutter kann sich lauter machen.
Dann muss der Eddie ein bisschen leiser machen.
Ich guck mal gerade.
Wieso denn?
Deine Mutter.
Der Onkel sich... Dann mache ich mich halt leiser. Nee, gestern war Champions League tatsächlich. Heute ist Mittwoch, genau. Dienstagsspieltag. Und die Bayern haben Barcelona einfach mal abgefertigt. Und,
aber Barcelona ohne Messi ist ja so ein bisschen lobberig.
Also, ja, genau. Ne? Und ich habe, dann war die Expertenrunde war irgendwie Matthias Sammer mit Mario Gomez, den ich ewig nicht gesehen habe.
Vielleicht hast du ihn auch nur wieder vergessen, weil du uns ja auch schon vergessen hast.
Das kann natürlich auch sein, ja. Aber nee, ich glaube, Mario Gomez ist wirklich so ein bisschen abgetaucht. Also nicht abgetaucht, der hat einfach wahrscheinlich ganz normal sein Leben gelebt, aber es gibt
ja
so...
Der hat ja auch relativ jung seine Karriere quasi beendet, ne? 33 oder so, glaube ich. Weiß gar nicht genau.
Aber also es gibt ja viele Fußballprofis, die dann irgendwo noch auftauchen als Experten, dies, das. Aber den hat man wirklich gar nicht gesehen. Ich glaube, der macht auch Social-Media-mäßig nichts. Und dann ist man auch relativ schnell heutzutage, findest du nicht mehr statt. Na, so schnell kann es gehen. Aber finde ich eigentlich ganz angenehm. Also finde ich eigentlich ganz, ganz cool, wenn jemand sagt, ich brauche das Rampenlicht nicht, oder?
Kennen wir.
Ja, ich brauch's ja.
Ich überlege gerade, welcher Fußballer mir denn fehlt, von denen die inaktiv sind. Und dann fällt mir auf, dass das an sich eine dumme Frage ist, weil ich ja von den meisten gar nicht wissen würde, dass sie mir fehlen, weil sie sowieso nie so präsent waren, dass man sich denkt, Mensch, von dem würde ich gerne ein bisschen mehr hören. Es gibt viele, von denen ich gerne weniger hören würde.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel
Matthäus.
Okay. Ach komm, finde ich eigentlich als Experte ganz okay.
Echt? Ich finde den räudig.
Du findest ihn
also echt? Gibt nichts räudigeres als Experte.
Ich finde ihn auch
als
extrem schlimm.
Und ich finde, Lothar Matthäus ist ein guter Fußballexperte. Die Sachen, die der sagt, finde ich ja meistens Hand und Fuß.
Ich finde, der hat überhaupt keinen Tiefblick oder Einblick oder eine interessante Ansicht. Der drischt Plattitüden. Und es wird schnell klar, warum nach dessen aktiver Karriere er nie Erfolg als Trainer, Manager oder sonst irgendwas hatte.
Ja, weil das, glaube ich, hat auch was viel mit seinen Frauengeschichten und der öffentlichen Selbstdarstellung zu tun. Aber ich finde, als Fußballfachmann funktioniert er für mich. Ich finde da so Leute wie Didi Hamann, finde ich eigentlich schlimmer. Nee. Irgendwie, es gibt so viele, die so einfach so ultra arrogant dann da sitzen und irgendwie. Aber es gibt auch ein paar richtig gute, zum Beispiel Erik Meier als Sky-Experte.
Finde ich auch find gut.
Das war die beste Entdeckung. Also wir hauen ja immer auf Sky zurecht.
Vielleicht, weil der Holländer drauf, ist und das so ein bisschen sympathisch rüberkommt, wenn er quatscht. Ich weiß nicht warum, aber.
Ja, das spielt da mit rein, dieser holländische Akzent, aber einfach auch, ich glaube, der ist einfach ein guter Typ. Der ist einfach sympathisch, aber da ist auch natürlich eine gewisse Fachkompetenz dabei.
So wie Jan Arge Fjørtoft, der war auch toll.
Ja, warum ist der eigentlich nicht mit dabei? Naja, wir reden über Fußball, wir verlieren schon wieder 90% unserer Zuhörer und Zuhörerinnen.
Aber also, die richtigen verlieren wir, das muss man so sehen.
Ich kann die aber mit einer Frage direkt zurückgewinnen. Folgendes hat sich ergeben. Mein Sohn liest ja sehr, sehr gerne lustige Taschenbücher, wie ich ja hier schon einige Mal ausgeführt habe.
117, die Dachs vom Winde verweht.
Schönes zum Beispiel. Und jetzt hat er mich gefragt, wenn Donald nur der Onkel ist, wer ist denn eigentlich der Vater von Tick, Tick
und Track? Sind alle Väter weg? Sind das nicht alles nur Onkels und Tanten?
Und jetzt die Frage, Georg.
Ja.
Welche Rolle spielt Gustav Ganz in dieser ganzen Geschichte? Weil es wird nie ausgesprochen und theoretisch, also ich weiß nicht, ist es der Schwager, ist Gustav Ganz der Schwager? Oder was ist Gustav Ganz, das Verhältnis von Gustav Ganz zu Donald Duck? Also oder wird es einfach nur unter den Teppich gekehrt?
Er und kann ja insofern nicht der Vater sein, weil er eine Gans ist und die anderen sind Enten.
Ja, das können Mischlingskinder sein.
Aber das sieht man ihnen nicht an.
Das sind ja auch noch klein.
Ja, stimmt, vielleicht kommt das noch.
Moment mal, also ich, damit ich das verstehe. Also wir haben ja Tick, Trick und Track, so.
Mhm. Ja.
Und die haben immer nur eine nahe Bezugsperson, das ist Onkel Donald.
Mhm. Ja.
Und die sagen nie zu irgendjemandem Papa oder Mama.
Nein. Mhm. Es gibt Onkel Dagobert und es gibt Onkel Donald.
Und Daisy ist ja auch nicht deren Mutter, ne? Die ist einfach nur.
Also nicht offiziell.
Aber die sehen sich so fucking ähnlich.
Aber
ne?
Das fällt mir jetzt erst auf, Leute. Das fällt
ja,
mir.
Und die Frage ist halt, also im Worst Case, in meinem Kopf, hat Daisy und Gustav halt einfach einen One-Night-Stand.
Daisy, das ist nicht der Worst Case.
Daisy kriegt Drillinge. Und hat dann einfach wirklich die Hutzpe gehabt, die einfach, weiß ich nicht, Donald vor die Haustür zu legen und sich dann zu verpissen, weil aus Scham, weil sie wollte weder, dass Donald weiß, dass sie was mit Gustav hatte, also zumindest in der Intensivität, und gleichzeitig
Moment mal, wer ist denn nochmal Gustav Ganz?
Also, dein Ernst?
Ich kenne Gans. Gustav Gans, aber wie familiäres Verhältnis, das wissen wir auch nicht, oder was? Ist der irgendein Onkel, ist der Schwager, Schwibschwager, Bruder, Bruder, wissen wir nicht, ja? Also, der hat welchen persönlichen Bezug hat er zu Donald? Wie stehen die in...
Das versuche ich ja gerade rauszufinden. Okay. Also er ist auf jeden Fall immer da und er will immer...
Kommt der nicht immer irgendwann nur, wenn es zu essen gibt oder so?
Was?
Ist der immer da? Der ist doch immer nur dann da, wenn es Kuchen gibt oder so, wenn es... Nee?
Naja, also mit immer da meinen wir jetzt nicht, dass er immer und in jeder Szene anwesend ist.
Okay.
Der ist halt einfach ein Charakter, der in vielen Geschichten auftaucht, ja? Und ist halt sehr, er hat ja immer dieses Glück, er ist ja sehr, ja, der Glückskeks. Ist der Glückskeks. Aber was ist sein familiäres Verhältnis? Ich gehe mal hier auf Wikipedia, Verwandtschaft. Gustav ist der Cousin von Donald und Dussel.
Dussel?
Und Enkel von, oh ja, Dussel ist der mit der Schlafmütze immer.
Okay, das sind Cousins.
Der Cousin von Donald.
Und Dagobert ist der Bruder vom Donald? Nee, das ist der, nochmal, der Onkel vom Donald, ne? Das ist auch der Onkel, ne?
Der Bruder vom Vater von Donald. Okay, ja. Aber wer der Vater von Donald ist, wissen wir auch wirklich nicht, oder?
Also was ist das Problem mit Vätern in dieser ganzen Geschichte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum?
Und wo sind die Mütter?
Die existieren alle nicht, weil da offiziell niemand gefickt hat.
Keine Ahnung. Man setzt die Figuren einfach so dahin und hält sich raus, wie das entstanden sein könnte alles. Okay.
So, pass mal auf, ich lese mal was vor. Die Drillinge Tick, Trick und Track, wisst ihr übrigens, wie sie im Original heißen?
Huey, Louie, Dewey, irgendwie sowas?
Ja, Huey, Dewey und Louie. Sind drei junge Enten, die in der Stadt Entenhausen leben. Angeblich sind sie die Söhne von Donalds Schwester Della Duck, von der man jedoch nur erfährt, dass sie verschollen ist. Auch der Name ihres Vaters bleibt unbekannt. Sie sind dementsprechend Neffen von Donald Duck, der sich wie ein Vater um sie kümmert. Tick, Trick und Track sind die bekanntesten Kinder aus Entenhausen. Obwohl sie noch ziemlich jung sind, haben sie schon sehr viel erlebt. Häufig reisen die drei mit ihren beiden Onkeln Donald und Dagobert um die Welt. Offiziell trägt Tick eine rote Trick, eine blaue und Track eine grüne Kappe. In den Comics werden die Farbschema aber jedoch oft geändert.
Was? Die verwechseln das? Das gibt's doch gar nicht.
Aber das wusste ich auch nicht. Erstens wusste ich nicht, dass es Della Duck gibt.
Della?
Die Schwester von Donald. Das wusste ich nicht. Aber ja, die kommt in DuckTales Folge 2017. Was?
DuckTales?
Dann gibt es noch Degenhard Duck, das ist der Großvater. Der ist verheiratet mit Dortel Duck. Die Urgroßmutter heißt Dankrade Drachenfels.
Ey, habe ich alles noch nie gehört. Das war wahrscheinlich irgendwo mal in irgendeiner Geschichte mal auf einer Seite irgendwie in einem Bild erwähnt, oder?
Trick und Track, die einzigen, bei denen es keine Alliteration im Namen gibt. Weil die anderen haben alle GG, DD und so weiter.
Ja, im Englischen auch nicht, ne? Komisch.
Gibt es da nicht so Forscher, diese Donaldisten?
Belügen die vielleicht einfach nur alle? Und das ist wieder so eine ganz fiese Geschichte, so wie bei, war das nicht bei Jack Nicholson oder so, dass in Wahrheit irgendwie Dagobert der Vater ist und hier, wie heißt sie, Daisy die Mutter, aber das darf man keinem erzählen, deswegen wachsen sie bei Donald auf.
Stell dir mal vor, das wäre krass. Das wäre krass. Dagobert hätte was mit Daisy?
Das heißt, hätte was? Das wollte ich gar nicht, ich wollte Schlimmeres implizieren.
Hatte was? Mm-mm. Was wolltest du denn implizieren?
Egal.
Das vom Alter, naja gut, ich dachte, wir können das hier lösen, aber wir wissen einfach zu wenig. Und offensichtlich wurde es auch einfach nie aufgeklärt, wer der Vater von den dreien ist. Und solange es nicht aufgeklärt ist, müssen wir Gustav Gans, finde ich, als potenziellen Vater zumindest können wir nicht ausschließen. Sagen wir es mal so.
Auf keinen Fall.
Wir geben das mal an Alice weiter für Verbrechen ohne richtigen Namen. Mal gucken, also es muss ja nicht ein Verbrechen sein, aber es könnte eins sein. Und dann schauen wir mal, ob sie was rausfindet. Es hat mich nur irritiert, weil mein Sohn mich das tatsächlich gefragt hat, wer der Vater von denen ist. Und ich, da ist mir bewusst geworden, dass ich nicht wirklich viel über die familiären Verhältnisse von Tick, Trick und Track weiß.
Das ist scheiße. Ella
ist die Mutter von Tick, Trick und Track.
Das scheint festzustehen, ja. Die Schwester von Donald, ja.
Also es ist eigentlich scheiße, wenn man als Vater keine Antwort direkt weiß, ne? Was war denn deine Antwort? Hast du erstmal den Sohn angeschwiegen und überlegt, oder?
Nein, nein, ich habe gesagt, der wurde umgebracht, im Schlaf erstochen, der Vater. Und seitdem wurde nicht mehr
gut
über ihn geredet. Hat er gesagt, ah, okay, danke Papa, und dann ist er gegangen. Ja. Also ich bin da schon sehr ehrlich
immer sehr mit gut. Kindern. Ich brauche eure Hilfe, Leute. Und zwar ist nächste Woche Donnerstag in der Grundschule meiner Tochter Laufen, ein Lauftag. Ja? Das heißt, die rennen auf dem Sportplatz und laufen. Und dann können sie Abzeichen machen. Und jetzt habe ich von der Schule so einen Zettel gekriegt, dass sich doch die Eltern gerne beteiligen könnten an diesem Lauftag. Und ich
mit Laufen oder mit Geld und Kuchen?
Also es gibt unterschiedliche Aufgaben. Entweder du bist ein Streckenposten, du reichst Getränke oder du stempelst. Stempelt, also das heißt, jedes Kind, was 15 Minuten gelaufen ist, bekommt einen Stempel. Die größeren Kinder in der vierten Klasse können die vielleicht länger laufen, dann kriegen sie zwei Stempel oder so.
Also auf so einer Tatanbahn oder wo laufen die?
Nee, auf dem Sportplatz, auf einer Wiese, glaube ich. Da wird dann was abgesteckt.
So ein Parcours.
Okay. Ja, und dann treffen sich da die Eltern morgens um 8.30 Uhr und organisieren das sozusagen. So, was ist denn eurer Meinung nach der einfachste Job, den man da machen kann? Bei Getränke reichen hat meine Frau zu Recht gesagt, Moment mal, die bringen ja alle ihre Trinkflasche mit, wo ihre Namen drauf sind. Wenn das jetzt 50 Kinder sind, sind da 50 bunte Getränkeflaschen. Da findest du den Überblick ja gar nicht. Also das kommt für mich schon mal nicht in Frage.
Bringen die das alle mit? Hast du da nicht einen Pappbecher für die Kinder?
Nee, die sollen ihre Trinkflaschen mitbringen.
Warum musst du die dann reichen? Das ist doch für dich komplizierter als für das Kind, seine eigene Flasche zu finden.
Also ganz ehrlich, nach 15 Minuten, also man wird ja wohl mal 15 Minuten laufen können, ohne was zu trinken.
Also du meinst ja
hier nicht vom Iron Man.
Du meinst Getränke reichen, du sagst einfach, gibt's nicht, lauf erstmal weiter.
Entschuldigung mal, 15 Minuten? Für welches Tempo? Die laufen ja nicht schnell. 15 Minuten werden die ja wohl mal ohne Getränke. Was glaubt ihr denn, wie die da fertig an eurer Bank da vorbeikommen? Ich brauche Wasser, ich brauche Wasser. Ich bin von der einen Ecke der Wiese bis hierhin gelaufen.
Ja, aber die können ja länger laufen. Die können ja, also jede Viertelstunde bekommen sie einen Stempel. Und die großen Kinder können länger laufen.
Bis nur noch eins übrig bleibt. Oder? Ja, Moment, wie ist das denn sonst?
Royal.
Also es gibt, es gibt
Minute 45 kommen so kleine Tretminen.
Es gibt also drei Stufen, pass auf. Die erste Stufe ist 15 Minuten, die zweite Stufe ist 30 Minuten und die dritte Stufe ist 60 Minuten. Und es geht um ein Laufabzeichen. Aha.
60 Minuten ist aber...
Welche
60 Minuten ist schon...
Welches Kind in der vierten Klasse kann denn eine Stunde laufen?
Keine Ahnung.
Also... Okay, egal. Da wird aber das Getränke reichen dann schon wieder ein Thema, ne? Also,
naja, gut, bei 60 Minuten ist das was anderes, da finde ich es okay. Aber was ist denn Streckenposten? Was ist denn da die Aufgabe?
Das ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, Streckenposten, du stellst dich an eine Ecke und dann müssen die Kinder da drum rumlaufen.
Ich glaube, das könntest du gut.
Ja, ich glaube auch. Irgendwo stehen, kriegst du, glaube ich, hin.
Streckenposten, meint ihr, ist eine gute Idee?
Ja.
Also kein Stadtlauf.
Aber was ist denn mit Stempeln?
Die gesamte Stadt und du musst dann an irgendeiner Straße stehen und irgendwie den Verkehr regeln oder so.
Ja, muss man dann noch anfeuern als Streckenposten? So schneller, schneller, schneller.
Ich glaube, anfeuern musst du überall.
Okay.
Ich würde ja anschnauzen sagen. Also, wenn die sich nicht an die Strecke halten oder versuchen
abzukürzen. Justin, du bist der langsamste von allen.
Wenn du meine Tochter überholst, ich krieg dich.
Justin, das ist der Grund, warum deine Eltern dich nicht wirklich lieben.
Ja. Nie strengst du dich an.
Und deshalb gab es auch keine Ninjago-Burg an Weihnachten. Ich glaube, da kann man diverse pädagogische Konzepte einflechten.
Also ich habe das Gefühl, dass in jeder dieser Aufgaben irgendwo ein Haken steckt. Irgendwo ist da was Verborgenes, was die Eltern noch nicht wissen oder nicht wissen sollen. Ja. Stempeln. Das hört sich im ersten Moment, hört sich Stempeln leicht an, aber da musst du ja natürlich gucken, welches Kind ist denn schon 15 Minuten, das heißt, du musst ja alle Kinder irgendwie einordnen. Das ist, glaube ich, die komplizierteste Aufgabe da. Stempeln. Oder es gibt 10 Eltern. Ich glaube, ich nehme Streckenposten.
Aber warte mal, wenn die gleichzeitig loslaufen,
ja,
dann gibt es ja nur die Variante nach 15 Minuten, entweder die laufen noch und haben einen Stempel oder die haben keinen. Wenn sie keinen haben, kriegen sie einen. Du musst halt nur die Kinder raustreten, die aufhören zu laufen. Nicht, dass die dann sich wieder einreihen und trotz Pause. Da musst du halt so jemanden haben, der die tackelt. Wenn okay, soweit die aufhören zu laufen, muss einer da rankommen, die raustackeln, damit die nicht auf die Idee kommen, sich wieder da reinzustellen.
Ich denke, das ist die Aufgabe vom Streckenposten.
Ja, vielleicht.
Ja. Also ich werde berichten, es wird bestimmt ein großartiger Tag. Ich bin fest davon überzeugt, dass es noch regnen wird morgen um 8.30 Uhr und dass da gut gelaunte Eltern stehen.
Ja, vor allem, wenn die auf der Wiese laufen und es regnet, dann hast du auch noch eine gute Chance, dass sie sich an jeder Ecke hinlegen. Dann bist du natürlich als Streckenposten gearscht, weil da musst du die einmal aufheben. Oder ärztlich versorgen, wenn es Bänderrisse gibt oder so.
Ich werde berichten, auf alle Fälle. Dann habe ich noch eine andere Frage. Ist es bei euch im Kühlschrank, ich wechsle mal ganz grob das Thema.
Kalt.
Gut, bei uns auch. Mir ist aufgefallen, dass die Sachen, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, die Sachen verschwinden. Man schiebt ja immer vom Kühlschrank die Sachen von vorne nach hinten. Das heißt immer, wenn man was Neues kauft, dann schiebt man ja praktisch die alten Sachen nach hinten, die dann hinten an der Wand hängen.
Das erklärt, warum du immer Sachen findest in deinem Kühlschrank, die vermodert
sind. Ja, genau.
So machen die das übrigens, Geheimtipp, so machen die das im Supermarkt, nur umgekehrt. Wenn du im Supermarkt einkaufen gehst, zum Beispiel in der Brotabteilung und willst dir, sagen wir mal, Toastbrot kaufen, dann sind die angewiesen, die alten Toastbrote nach vorne zu schieben und die frischen Packungen nach hinten, damit natürlich erstmal der alte Lagerbestand sozusagen wegkommt. Aber ich bin ja nicht dumm und schiebe erstmal alles zur Seite und nehme immer von ganz hinten die ganz frischen Sachen. Sollen doch die anderen Leute die halb abgelaufenen Sachen, ich kann ja nicht 16 Scheiben Toast in 3 Tagen essen, ist doch nicht mein Problem und danach sind die ja nicht mehr essbar.
Wie, du kannst nicht 16 Scheiben Toast in 3 Tagen essen?
Wie viel wären das denn? Das sind ja 5 pro Tag.
Ein Mittagessen.
Moment mal, dann stehst du da also vor den Regalen. Angenommen, wir nehmen ja das Toastbrot und dann hast du erstmal so 10 Packungen, die du dir in die Arme, mit beiden Armen stehst du vor dem Regal und dann guckst du aufs Verfalldatum.
Bau mir einen Tunnel und nehme die Produkte von hinten.
Okay. Und das machst du bei allen Produkten? Ja. Wie lange gehst du dann einkaufen?
Also, pass mal auf, du hast doch bei Toastbrot, ist ja ziemlich egal, von wann das ist, solange es nicht abgelaufen ist, weil es wird ja eh getoastet. Also da ist jetzt egal, ob das irgendwie 3 Tage haltbar ist oder 2, beziehungsweise ist egal, ob es 14 Tage oder 13 Tage haltbar ist. Das spielt ja keine Rolle für deinen Verzehr üblicherweise. Wenn du jetzt so sortierst und andere sich denken, ich mache das genauso, ist aber die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du irgendwann zu der Toastmenge kommst, die dann komplett veraltet ist, also 10 Tage alt ist oder so. Und dann hast du ja ein viel größeres Problem geschaffen.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso? Also Toast, ich hatte das schon. Ich hatte einen Toast und wenn du ein Toastbrot, bevor du es toastest, kannst du schon so leichten Schimmel erkennen im Toastbrot. Das darf nicht passieren. Das muss unbedingt verhindert werden.
Verschimmeltes Toast sollte man nicht essen, das stimmt.
Ich habe Ärger gekriegt von
der Klasse. Ja, aber das ist manchmal in den Rillen drin. Du siehst das, den Schimmel manchmal gar nicht. Da muss man echt aufpassen.
Ja, ich habe wirklich schon mal Ärger von der Klassenlehrerin von meiner Tochter gekriegt, die mich strafend angekündigt hat. Sie haben ihrer Tochter heute verschimmeltes Toastbrot mitgegeben. Ich so, oh Gott, das ist peinlich. Und die anderen Eltern gucken so. Also Toastbrot
das
tatsächlich.
Das glaube ich, das ist doch Quatsch, Jochen. Das ist wieder so eine Jochen-Geschichte, wo die Hälfte nicht stimmt.
Nein, das stimmt
die
wirklich.
Die anderen Eltern gucken so. Wann haben die, willst du mir erzählen, Nadine, du bist zur Schule gegangen und die anderen Eltern haben gesagt, da ist er. Da ist der Jochen und hat die, das ist doch der mit dem Toastbrot.
Ja,
das ist doch
never ever passiert. Liebe Eltern, am Elternabend.
Das ist doch never ever passiert.
Kommen Sie bitte mal nach vorne.
Können Sie mal, Herr Domenico.
Ruhe bitte, seid mal bitte ruhig.
Uns ist da was zu Ohren gekommen.
Ist ihre Tochter
und ist da mit verschimmeltem Brot. Das ist doch kompletter Bullshit. Die anderen Eltern haben mich verächtlich angeguckt. Das ist never ever passiert.
Sekunde mal. Nadine, wir haben doch unserer Tochter mal verschimmeltes Toastbrot mitgegeben, oder?
Wir.
Sie sagte du. Habe ich wir gesagt?
Okay, danke.
Also. Ja, so viel dazu.
Okay, kommen wir, Gehen wir also weiter. Lassen wir diese Geschichte mal. Du gehst also so einkaufen. Nochmal zum Kühlschrank. Es ist ja so, bei dir dann eben nicht, weil du anders einkaufst, aber bei dir, rede ich mit dir, Georg, bei dir ist es doch auch so, dass die neuen Sachen nach vorne kommen und die alten einfach so nach hinten geschoben werden und man sich dann hinterher wundert.
Kühlschrank?
Ja?
Nö.
Wie? Okay, das heißt, wie machst du das?
Dass ich die neuen Sachen nach hinten stelle, beziehungsweise manchmal ist es auch eine Frage von links oder rechts.
Aber dann bist du doch ständig, machst du die Tür auf, bist du ständig am Fummeln und guckst nach Haltbarkeitsdaten.
Ja, was heißt ständig? Also wenn ich halt dasselbe nochmal neu einkaufe, obwohl ich es noch habe, dann ja.
Ist da eine Ordnung drin so?
Also, ich habe nicht so viele Sachen, die ich, also bis auf Milch fallen mir jetzt gar nicht so viele Sachen ein, die im Kühlschrank sind, die regelmäßig neu gekauft werden, sodass es dann zu Verwechslungen kommen könnte.
Oh Gott, ich gehe oft mit Hunger einkaufen und das ist ja das Schlimmste. Jetzt habe ich immer den Kühlschrank sehr voll und ich bin echt ein schlechtes Beispiel dafür, dass man eigentlich nicht so viel wegschmeißen sollte. Und deshalb habe ich mir gedacht, warum gibt es denn so Kühlschränke, die so tief sind? Kann man nicht einfach einen Kühlschrank entwickeln, der im Prinzip nur, genau, einen flachen, den stellst du an die Wand.
Es gibt jetzt Kühlschränke, die quasi eine Glastür haben, die aber dann so, das Glas, du tippst da so dran, wie so ein Touchscreen, und dann wird es transparent und du kannst in den Kühlschrank reingucken. Wie geil ist das denn?
Mhm. Hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Aber ja, dann kannst du reingucken, aber es geht mir ja darum, nicht so viel Sachen wegzuschmeißen. Und deshalb finde ich einen flachen Kühlschrank, wo du eben nur die Chance hast, eine Reihe zu belegen, eigentlich ganz gut. Das heißt, der Kühlschrank zwingt dich, Sachen aufzuessen. Vorher ist nämlich kein Platz da. Und da dachte ich, das wäre eine gute Marktlücke für uns.
Mhm. Wie breit soll denn dieser Kühlschrank werden?
Ein Kühlschrank, in den einfach nicht so viel reinpasst, damit die alten Sachen nicht nach hinten geschoben werden. Ist das der Vorschlag?
Ja. Und ich wette, viele werden
einfach ein kleinerer Kühlschrank in erster Linie.
Nee, der kann sehr hoch sein, aber der muss sehr flach sein. Ja? Das heißt, dass du eben nicht die Chance hast.
Der soll viel Platz wegnehmen und wenig Inhalt bieten.
Und dann spart man auch noch Energie. Das heißt, der zwingt dich, Sachen aufzuessen, bevor du die neuen da reintun kannst.
Nein, du sparst dir eigentlich nicht wirklich Energie. Also du kühlst dir einfach weniger Dinge mal grundsätzlich. Und für die Dinge, die du kühlst, verwendest du mehr Energie, weil mehr Fläche auf die Tür entfällt. Wo die meiste Energie verloren geht.
In der Tür geht die meiste Energie verloren?
Ja, wo sonst? Also wenn du sie aufmachst vor allen Dingen.
Okay. Also weil die Tür größer ist, meinst du?
Ja, verhältnismäßig zum Rauminhalt ist die Tür größer, ja.
Verliert man die Energie?
Aber auch so würde ich schätzen, dass da die meiste Energie verloren geht, weil die ja die dünnste Stelle, dann gerade wenn du eine Glastür haben willst. Wolltest du eine Glastür? Weiß ich gerade nicht.
Nee. Ich wollte die transparente Tür.
Und ansonsten an der Dichtung würde ich mal annehmen, dass du da die meiste Energie verlierst.
Okay. Gut, das Problem habe ich jetzt noch nicht bedacht. Das kommt als nächsten Schritt.
Aber also. Nee. Komm. Also ich außer für so einen Getränkekühlschrank oder sowas, so barmäßig, kann ich mir das überhaupt nicht. Also
barmäßig?
Ja viele Sachen auch gar nicht da rein. Du kriegst ja zum Beispiel keinen Topf da rein, wenn man einen Topf da reinstellen willst.
Stimmt. Wer stellt denn einen Topf in den Kühlschrank? Dafür gibt es doch.
Jemand, der was gekocht hat in dem Topf. Und noch was drin ist. Quatsch.
Ich habe noch nie gesehen, dass man.
Weil du nicht kochst!
Das ist das Bullshit. Dafür gibt es Tupperware. Das packt man dann fein sorgfältig in Tupperware. Man stellt doch nicht einen Topf in den Kühlschrank. Ist das vielleicht Mischugge oder was?
Naja, also wenn du abends, ich habe zum Beispiel vorgestern Rouladen gemacht zum ersten Mal. Dann habe ich die Rouladen in dem Topf gehabt und dann habe ich den Topf in den Kühlschrank gestellt, weil ich keine Lust habe, erst mal eine Tupperware zu suchen, die dann passt, umzufüllen in den Kühlschrank. Ich habe also praktisch einen Arbeitsgang gespart.
Aber die Tupperware ändert ja nicht viel. Also wenn die einen Durchmesser von 25, 30 Zentimeter hat, bringt die ja das auch in einem flachen Kühlschrank nicht. Die kriegst du ja auch nicht rein.
Jochen, Georg, es ist nicht alles eine Matheformel. Du kannst nicht alle bei allem immer mit deinen binomischen Formeln kommen.
Hey, du kannst ja
auch nervt dich. Wenn sich jedes Mal hier, ja, 2 mal 5 sind 10. So funktioniert das Leben nicht. Man muss auch mal ein bisschen nach Gefühl was machen. Hm.
Okay, für die Tupperware gibt es ein extra Fach unten. Da kannst du nur Tupperware reinstellen.
Das hat gar nichts mit Gefühl zu tun. Ich habe versucht, einen Arzttermin zu finden für eine Magenspiegelung. Ich war beim Arzt und
das dauert.
Hab eine Überweisung gekriegt für eine Arbeits... diese verfickten Spam-Anrufe. Ich kriege hier dauernd Spam. Wollt ihr mal hören?
Königreich. Spam. Ja. Spam-Anrufe. Mach
wollt
mal
ihr es hören?
Soll ich es hier
laut klar. machen?
Okay. Hallo? Hallo?
Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Ich wollte mit der Klinik gerade sprechen.
Wer ist denn da? Zack. Es war wahrscheinlich ein Fehler, dass ich abgehoben habe, aber ich weiß nicht, was jetzt passiert. Erstes
sagen müssen, Ihr Anruf wird zur Qualitätskontrolle aufgezeichnet.
Für die Quote.
Der hat wahrscheinlich jetzt schon, ich weiß nicht was, ist das ein Hacking-Angriff oder so, wahrscheinlich hat er jetzt schon Erfolg, macht einfach ein Häkchen dran, die Nummer ist echt, oder?
Wahrscheinlich.
Aber der hat so oft angerufen.
Moment, also kann er nicht, auch hat deinen Namen gehabt, der wusste ja schon, dass die Nummer zu dir gehört.
Ist das Vereinigtes Königreich plus 4-4 gewesen? Die kriege ich nämlich auch seit ein paar Tagen. Nee,
das war eine Nummer aus Wiesbaden. Verfickte Spam-Scheiße. was ich sagen wollte, Arzttermin. Ich habe eine Überweisung gekriegt für eine Magenspiegelung. Dann habe ich, die Ärztin hat mir 5 Ärzte empfohlen, die ich anrufen soll. Alle 5 haben gesagt, ja, kriegen wir erst im Dezember oder nächstes Jahr hin. Ja. Was aufgrund meiner akuten Beschwerden halt absolut scheiße ist. Und meine Schwester, liebe Grüße, hatte einen genialen Tipp und der hat tatsächlich geklappt. Und den möchte ich hier weitergeben für alle Leidgenossen, die nicht privatversichert sind und sofort einen Termin kriegen, sondern irgendwie Monate irgendwo hinverwiesen werden. Folgendes, ihr geht, die meisten Webseiten oder die meisten Ärzte laufen ja mittlerweile über Doktolib. Kennt ihr das? Doktolib zum Termine machen? Mhm. Ist so eine Webseite, da registrierst du dich und dann kannst du, also viele Ärzte nutzen das, um Termine zu machen, du rufst da gar nicht mehr an. Und du kannst dort dann einfach zum Beispiel nach Magenspiegelung Hamburg suchen und dann werden dir sofort freie Termine dafür in Hamburg
gezeigt. Das ist geil.
Und das habe ich gemacht und hatte dann wirklich eine Auswahl. Ich würde mal sagen, es waren mindestens 3-4 Arztpraxen, die mir innerhalb, die einen Termin frei hatten, innerhalb der nächsten 2 Wochen. Und dann habe ich geguckt, wer ist davon in der Nähe, habe mir den Arzt kurz online einmal angeguckt und habe dann einen Termin gemacht. Und das hat echt wirklich fantastisch geklappt. Und das wollte ich einfach mal weitergeben für alle Leute, die vielleicht auch für irgendwas auch immer einen Termin suchen und einfach keinen kriegen und abgewimmelt werden, ist das auf jeden Fall ein richtig geiler Lifehack. Ich war richtig happy, dass das geklappt hat. So, jetzt kommt ihr.
Die Magenspiegelung, ne? Ist das so etwas, was du im Jahr abhakst, was du machen musst, oder hast du akute Probleme? Nee,
ich hatte akute Probleme. Also ich will jetzt aber nicht sagen, was, weil dann kriege ich wieder von 100 Leuten die Diagnose gestellt, die ich nicht hören will. Und ich habe eh schon Kopfkino und deshalb belassen wir es dabei, dass ich akute Probleme. Ich hatte ja auch vor 4 Jahren schon mal eine Magenspiegelung, weil ich eine Gastritis hatte. Und deshalb hat auch meine Hausärztin gesagt, ist sowieso nicht verkehrt, da nochmal nachzugucken.
Okay.
Und ich habe mich auch für ein Check-up, ab 35 kann man ja, ich glaube, einmal im Jahr auf Kosten der Krankenkasse ein Check-up machen. Habe ich mich auch angemeldet. Ab 35. Dann habe ich einen Hautarzttermin für meinen roten Fleck auf der Stirn. Das lasse ich weglasern. Und ich habe einen neuen Orthopädentermin für meine Rückenbeschwerden und hoffe, dass ich ein MRT kriege, damit der mal endlich mal guckt, was mit meinen Rückenbeschwerden ist.
Du kommst dir gerade vor wie Joey in Friends, als er zum ersten Mal eine Krankenversicherung hat. Er einfach alles mitnimmt, was es jetzt umsonst gibt.
Ja, ich bin ja auch ein bisschen hypochondrisch, aber ich bin stolz. Ich gehe die Sachen jetzt, ich gehe die Sachen jetzt an.
Und, aber kannst du nicht vorher mal einen Arzt zu Rate ziehen, der sagt, vielleicht ist ein MRT, brauchst du vielleicht gar nicht, weil du immer sagst,
ja, ja dann nehme ich ein MRT. Mein letzter Orthopäde hat gesagt, er braucht keinen MRT machen, deshalb wechsle ich jetzt. Ich will einen, der sagt, du brauchst ein MRT.
Mhm. Ah, okay. Das heißt, du gehst eigentlich schon mit der Diagnose zum Arzt und willst sie nochmal bestätigt wissen. Oder
nee, ich will einfach Klarheit haben. Ich will einfach wissen, was Phase ist. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Verdienen die nicht Kohle dran, wenn sie bei mir so eine kostspielige Untersuchung machen? Ist das nicht eigentlich eher, müssten die nicht eigentlich sagen, können wir doch mal ein MRT machen? Und ich müsste sagen, nee, ich glaube, das ist nicht nötig. Und nicht umgekehrt.
Ja, aber ich glaube, bei manchen Fällen können die auch schlecht sagen, da machen wir ein MRT, wenn man eigentlich das völlig für sinnlos hält, weil da nichts ist und man das schon im Vorfeld durch Befragung des Patienten.
Der Orthopäde hat gesagt, da ist was, nur ob er jetzt ein MRT macht oder nicht, ist egal, weil es eh nicht operiert wird, weil ich mich da noch viel zu viel bewegen kann. Und das Ergebnis ist immer das Gleiche. Ich würde Physiotherapie kriegen und müsste halt einfach Sport machen und mich bewegen. Und diese Antwort kann ich nicht akzeptieren.
Wollen.
Und das wollen wir ausschließen. Ich habe die Hoffnung, dass im MRT wird vielleicht so ein kleiner Haarriss im Knochen gefunden oder irgend so eine Kleinigkeit, wo man sagt, passen Sie auf. Und da machen wir eine kleine OP und da stecken wir was rein und dann haben Sie nie wieder Rückenschmerzen.
Vielleicht hast du auch Glück und ist ein Tumor irgendwie in der Wirbelsäule oder so.
Ja, gibt es auch.
Aber
da
habe ich auch nicht. Ist es nicht eindeutig die bessere Option, wenn der Arzt sagt, mit ein bisschen Bewegung und Sport kriegen Sie das Problem in den Griff, anstatt sich operieren zu lassen und sagen, dann habe ich endlich Ruhe und ich brauche keinen Sport mehr machen?
Können wir kurz eine Pause machen? Du hast kein akutes Problem und redest, glaube ich, seit 14 Jahren davon, dass du ein bisschen Sport machen müsstest.
Das stimmt.
Das allerdings. Daran, dass du vor 3 Wochen für 2000 Euro ein Rudergerät gekauft hast, mit dem du jetzt einmal gerudert hast.
Und jetzt komme ich. Ich habe schon.
Jetzt erzähl mir bitte nochmal, dass das Beste wäre, wenn man einfach nur ein bisschen mehr Sport machen müsste.
Nee, der Arzt sagt das ja.
Ich habe ein Rudergerät gekauft. Dass man
tatsächlich macht.
Ich war jetzt 3-mal drauf, Leute. Und ich sag euch, das ist total scheiße anstrengend. Ich habe es bis jetzt nur geschafft, 7 Minuten am Stück zu rudern. Aber dann natürlich kräftig. Das ist gar nicht so schlecht am Anfang. Das ist ja
fast Deutschlandachter-Qualität, oder?
Ich ziehe meinen Hut vor allen Ruderern, die uns jetzt zuhören. Was für ein scheiß anstrengender Job das ist, in so einem Boot zu hängen. Und dann mal 1000 Meter zu rudern oder 10.000, was ist so eine olympische Distanz?
Wer hätte das gedacht?
3.000, 4.000? Es ist unfassbar.
Ich höre Georg so ein bisschen weit weg. Musst du das Mic näher dran nehmen oder lauter stellen oder so? Also im Vergleich zu Jochen bist du bei mir weit
hallo,
weg.
Hallo.
Aha.
Wie sieht es bei dir aus, Jochen? Hörst du ihn auch ein bisschen weit weg?
Nee, jetzt geht's.
Okay. Ich habe eine Idee. Und zwar, wie wäre es, wenn wir so eine neue Form der Hypnosetherapie kreieren, in der der Hypnotiseur dich dazu bringt, dass du freiwillig gerne Sport machst?
Das ist gut.
Meinst du, das geht?
Keine Ahnung. Ich meine, ansonsten machen die ja nur so Sachen wie, zeig uns an der Puppe, wo der Pastor dich angefasst hat und sowas. Aber wie wäre es, wenn man die dazu bringt, eins aktiv irgendwas machen zu lassen, was gut für einen ist, was
lasse ich auch wieder. Da und da und da auch. Und da auch?
Mhm. Und dann, es muss ja so ein, ich glaube, für so Hypnose, damit das funktionieren kann, muss immer.
Dustin, zeig mal, wo der Pastor dich angefasst hat.
Man muss, glaube ich, immer so eine gewisse Grundbereitschaft dafür haben.
Oh Gott. Doch, ne, so eine He-Man-Figur hier in der Fellunterhose.
Ja, und das muss doch mit Hypnose gehen, oder?
Ja, die Frage ist, bei der Hypnose dann, dürfte die Hypnose ja nie sozusagen, also bei der Hypnose ist es ja so, der macht irgendwas, bla bla bla. So, aber die Hypnose muss ja auch immer beendet werden. In dem Fall dürfte die Hypnose nie beendet sein. Du bist quasi immer im Machtbereich des Hypnotiseurs.
Vielleicht sowas machen, dass man so einen Trigger implementiert. Immer wenn du am Fitnessstudio vorbeikommst, verspürst du den Drang reinzugehen und tatsächlich was, oder immer wenn du deine Rudermaschine zu Hause siehst oder so. Immer wenn deine Frau sagt,
muss ich kurz rein.
Immer,
ich muss
du kannst aber rein. Wieder Sport machen.
Ich muss da kurz rein.
Apropos Hypnose, ne? Jetzt, bin tatsächlich mal, ich oute mich jetzt mal. Ich hatte mal so ein Coaching. Früher so ein psychologisches Coaching, weil irgendwie gibt es ja Stellen im Leben, wo man nicht so weiterkommt. Dann denkt man, holt man sich so einen Coach und der hilft. Und das war so eine alte Frau. Wie soll ich sie beschreiben? Die war sehr nett, war Coach, Psychologin, glaube ich. Und die hat dann, ich habe meine Methode ist aber auch unter anderem die Hypnose. Und ich war erstmal so, ach du Scheiße, ganz weit weggeschoben. Und dann hat die das tatsächlich in der 2. oder 3. Sitzung mal gemacht. Also ich bin offiziell schon mal hypnotisiert worden.
Und hat es geholfen?
Hat es
gewirkt?
Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht mehr viel davon. Ich weiß
also nur. Wir hatten mal bei Rocket Beans in einer der Sendungen, ich weiß nicht, wo das war, keine Ahnung, egal, hatten wir einen Hypnotiseur, der hat Gunnar Krupp, unseren Kollegen Gunnar Krupp, hypnotisiert. Und ich habe danach mit ihm gesprochen und er schwört hundertprozentig, dass es bei ihm funktioniert hat. Mhm. Was ich dann gerne mal wüsste, bei all diesen Fernsehhypnotiseuren und so, Vincent Raven und wie sie alle heißen, na gut, ich glaube, der ist Zauberer, egal, auf jeden Fall, warum kann man denn dann nicht mal was hypnotisieren, wo man wirklich, also zum Beispiel, ich gebe nur mal ein Beispiel, du bist in irgendeiner Günther Jauch Show auf RTL, Hypnotiseur kommt rein, der hypnotisiert dich. Und warum macht man da nicht sowas, okay, so und jetzt pack mal dein Lörres aus.
Okay, ja.
Und wenn er dann den Lörres auspackt, dann glaube ich es auch. Aber da kommen dann immer so Sachen wie, ja, setz dich mal hin und schlaf ein oder, also so Sachen, wo ich, das nehme ich denen dann einfach nicht ab. Oder die fallen dann so nach hinten und werden aufgefangen, so irgendwelche läppischen Mutproben oder so. Es muss wirklich was sein, wo du weißt, das würde diese Person unter gar keinen Umständen im Fernsehen machen oder so. Zeig mal ein paar Fotos auf deinem Handy, sag mal deinen Kontostand, irgendwelche, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das wäre für mich mehr ein Beweis, dass Hypnotisieren klappt.
Absolut.
Aber es sind immer so läppsche Sachen, die dann passieren.
Also so wie ich das, ich weiß überhaupt nicht, wie viel davon tatsächlich Wissenschaft und wie viel Pseudowissenschaft ist, aber soweit ich immer gehört habe, ist es halt so, dass du grundsätzlich jemanden nicht komplett auf links drehen kannst mit einer Hypnose. Du kannst nicht plötzlich sagen, keine Ahnung, nimm dir eine Axt und zerhack deine komplette Familie, weil du ja schon auch noch ein aktives Gehirn hast und Dinge, die du halt machen würdest und nicht machen würdest. Und dass halt so gewisse Beeinflussungen möglich sind, aber eben nicht alles. Du kannst jemanden halt nicht komplett auf links drehen.
Du kannst ja aber mal, wo ist die Grenze? Also ab wann bist du sozusagen beeinflussbar? Der Name
Darren Brown, was?
Darren Brown, nee.
Das ist ein Brite, der also wie soll ich den beschreiben? Auch wie beschreibt man den am besten? Zauberer, Zauberkünstler trifft es nicht ganz, aber der arbeitet auch so viel mit Hypnose und so und hat einige Sachen fürs britische Fernsehen gemacht, wo er eine Show macht, die auf einem, also die ein bestimmtes Projekt beinhaltet. Zum Beispiel eine Person dazu bringen, etwas ganz Bestimmtes zu tun, etwas Komplexes zu tun, wie du es gerade beschreibst. Ich glaube, es gibt eins, da soll jemand einen Mord begehen oder so, ne? Aber das macht er natürlich nicht wirklich und sie geben ihm dann eine falsche Waffe und so weiter, aber nur um zu gucken, ob und wodurch sie ihn dahin bekommen können. Und das kannst du dir angucken. Ich glaube, ein paar Sachen davon sind auf Netflix, ein paar Sachen davon sind auf YouTube, ansonsten gucke ich mal, was ich noch finde an Links. Und da beschreibt er halt, wie seine Auswahlkriterien sind, nach welchen Vorstellungen er überhaupt Leute aussucht, die anfällig für so etwas sein könnten. Weil bei ihm sagt er, ist das Wichtigste die Vorauswahl. Jemanden zu finden, der einerseits zum Beispiel auf Hypnose überhaupt reagiert und der dann noch leichtgläubig genug ist, weil er macht dann auch so Sachen, dass er die Leute Experimente machen lässt. Hm. Zum Beispiel dieses das Milgram-Experiment. Ne? Das ist dieses berühmte, ich glaube auch immer wieder irgendwo zitierte Experiment, wo die Leute einer Person, die sie nicht sehen, Stromstöße verabreichen sollen und dann wird getestet, wann sie stoppen. Und damit will er halt gucken, bis zu welchem Grad die Leute überhaupt von sich aus bereit sind, einer Autorität zu folgen und so weiter und so fort.
Und darauf basiert doch auch hier dieser Film mit Moritz bleibt treu.
Wie heißt so der? Ähnlich, genau, das war das Stanford Prison Experiment, ne, dass dieses, dieser, wie hieß denn der, hieß der, das, der hieß das Experiment.
Das Experiment, genau, ja.
Ja, und also wie viel davon totaler Blödsinn ist, weiß ich nicht. Man kann natürlich immer bei jeder Art von in Anführungsstrichen, Zauber oder Hypnose immer sagen, die sind alle nur gekauft, das ist immer die leichteste Erklärung, da braucht man sich was gar nicht anzugucken, da kann man sagen, ist alles fake. Kann sein. Die andere Möglichkeit ist, dass ein paar Dinge davon fake sind, ein paar nicht. Und die nächste ist, dass es komplett authentisch ist. Und selbst wenn es nicht komplett authentisch wäre, kann man sich auch noch überlegen, welche Teile davon authentisch sein könnten. Und der Teil ist halt interessant bei diesen Darren Brown-Dingern, dass du dir halt angucken kannst, wenn jemand so etwas versuchen würde, welche Schritte muss man dann alle durchlaufen, um jemanden zu finden, der das überhaupt machen würde? Und dann die nächste Frage, würde der oder diejenige das dann tatsächlich überhaupt tun? Oder wäre immer noch irgendwie das Gewissen oder ja, wie soll ich das beschreiben, das wache Ich in der Lage halt, alles, was dir suggeriert wurde, vorher zu löschen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es gibt, glaube ich, auch Kriminalfälle, in denen Leute behauptet haben, dass sie hypnotisiert wurden, um jemanden zu töten oder anzugreifen.
Aber ich finde, das ist ein bisschen wischiwaschi, weil wenn der Hypnotiseur sagt, das geht nur mit Leuten, die dafür auch empfänglich sind, das klingt für mich so ein bisschen, kennt ihr den Film Mystery Man? Das ist so eine Comedy mit so Superhelden, die alle nichts können. Mit Ben Stiller ist da unter anderem dabei, der Mr. Furious ist, dem sein Skill ist es zum Beispiel, einfach die ganze Zeit wütend zu sein. Und da gibt es einen Jungen, der nennt sich Invisible Boy, und der kann sich unsichtbar machen, wenn keiner hinguckt. Mhm. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese Story. Ich kann hypnotisieren, wenn die Leute sich hypnotisieren lassen. Das finde ich ein bisschen läppsch. Ich erwarte von einem Hypnotiseur, dass er zu mir kommen kann, der nicht an Hypnose glaubt und mich verzaubern kann und dazu bringen kann, irgendwas zu machen, worauf ich keinen Bock habe. Dann ja, ist das erst der Beweis.
Aber da sind wir eigentlich ein bisschen im Bereich der Esoterik oder der Magie, ne? Weil diese Anforderungen kannst du ja an fast nichts haben. Du kannst jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, du willst ein Sprinttrainer sein, da musst du zu mir kommen und mich so schnell machen wie Usain Bolt. Das geht ja auch nicht mit jedem, ne? Der sagt ja auch, naja, gewisse Voraussetzungen musst du schon mitbringen, damit ich dich so schnell machen kann wie Usain Bolt.
Ja, gut, sonst Usain Bolt ist aber auch sehr hoch gegriffen jetzt im Regal.
Sonst kann ich dafür sorgen, dass du ein bisschen schneller wirst oder so.
Ja,
ne? Oder
genau.
Bei anderen medizinischen Behandlungen vermute ich, dass man sagt, naja gut, ich kann keine Wunder vollbringen. Ne? Ich kann nur im Rahmen dessen, was ich an Möglichkeiten habe, die nutzen. Aber solange es Auswahlkriterien gibt und solange es Personen gibt, die nach diesen Auswahlkriterien übrig bleiben und dann tatsächlich, das ist ja der wichtige Teil, dazu gebracht werden können, etwas Bestimmtes zu tun und das halt messbar ist, dieser Unterschied, wäre das ja in Ordnung. Wir haben ja auch viele Fälle, wo Leute zum Beispiel behaupten, sie können irgendwas Übernatürliches und dann hält das keinem Teststand. Das gibt es ja ganz, ganz, ganz häufig. Der James Randi, übrigens auch super mega interessanter Typ, gibt es auch einige sehr, sehr gute Dokumentationen zu. Der hat mal einen Preis, glaube ich, von 1 Million ausgelobt dafür an die erste Person, die unter Versuchsbedingungen übernatürliche Kräfte beweisen kann. Zum Beispiel hell sehen können oder Telepathie oder wie Telekinese oder sonst irgendwie was. Immer unter der Voraussetzung, dass er halt quasi die Versuchsbedingungen vorgeben kann, weil er jeden Taschenspielertrick kennt und somit die Leute aussortiert, die sowas natürlich, machen ja ganz, ganz viele beruflich, ne, in Form von irgendwelchen Taschenspielertricks machen. Und er musste diesen Preis zu Lebzeiten nie auszahlen, er lebt jetzt nicht mehr. Und das ist halt eine von den Möglichkeiten, dass du halt sagst, ich muss halt nur jemanden finden, der das nachweislich dann kann, wenn ich ihn quasi behandelt habe. Und du sagst ja nicht, es geht bei jedem.
Bei mir war die Hypnose durch Atmung. Ja, das dauerte auch ein bisschen länger. Aber in so Fernsehshows sieht man ja immer irgendwie, guck mich an und zack und das so 3, 4. Und da denke ich immer so, kann das gehen? Ist das eine Art von Hypnose, die funktionieren kann? Und wenn das so wäre, ist doch das, wenn ich ein Einbrecher wäre, würde ich mir einen Hypnotiseur kaufen. Und dann durch die Straßen ziehen. Oh, lassen Sie mich mal rein.
Ja, aber wie schon gesagt, wenn das nicht bei jedem funktioniert, hast
du ja gut, aber wenn es bei einem von 50 funktioniert, der dir die Tür aufmacht.
Und 47 die schießen, wenn du das versuchst.
Okay.
Ich bin, sorry Georg, aber ich bin da immer noch nicht überzeugt. Für mich ist es entweder hypnotisieren immer oder gar nicht. Da bin ich knallhart und da
ich glaube zumindest, dass das von denjenigen, die das nicht nur als Showding machen und nicht nur faken, glaube ich, gibt es niemanden, der sagt, dass er das bei jedem kann.
Ja, da kann gerne mal sich einer melden und versuchen, mich zu hypnotisieren und mich dazu zu bringen, dass ich was mache, worauf ich keinen Bock habe. It's not gonna happen.
Und das, was du geschrieben hast, Jochen, glaube ich, ist über so einen Ablenkungseffekt, ne? Dass die Leute sich auf irgendetwas konzentrieren, abgelenkt sind und dann keine Ahnung, was dann genau passieren soll oder was dann genau passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann plötzlich schlafen oder sonst was.
Ist Hypnose, wenn man es so sieht, nicht einfach auch völlige Zeitverschwendung? Leute versuchen da irgendwie ihr Leben lang das zu trainieren und zu üben und Probanden zu finden und so. Aber wenn du einfach eine Knarre nimmst und einen am Kopf hältst, sagst, setz dich mal hin und schlaf ein, hast du das absolut gleiche Ergebnis, ohne den ganzen Kladderadatsch, ohne die ganze Esoterik und was weiß ich. Oder Knarre, du hörst jetzt auf zu rauchen. Zack, Nichtraucher.
Das ist gut.
Aber dann, du hast ja nicht jedes Mal den mit der Knarre neben dir.
Ja, aber anstatt Hypnotiseur zu werden, kannst du dir einfach eine Knarre besorgen und sagen, so, ich komme in deine Firma
und dich dann und
bewege dich dazu und bewege dich dazu, Dinge zu tun, die du ohne mich nicht hinkriegst.
Ist das eigentlich ein Ausbildungsberuf?
Ich glaube nicht.
Wieso? Ist das für dich ein interessanter Berufsweg?
Ja, Leute zu hypnotisieren zu können, allein zu sagen, ja, ich kann dich hypnotisieren, ist doch schon ganz cool. Da bist du auf der Party.
Da stelle ich mir halt die Frage, weil es müsste doch im Prinzip viel mehr Leute geben, die hypnotisieren können, als Leute, die sich hypnotisieren lassen können, oder? Weil du hast ja keine magischen Fähigkeiten. Das ist ja keine esoterische Fähigkeit, jemanden zu ihm hypnotisieren. Das ist ja Dinge, die mit Sprache gemacht wird. Und das müsste doch viel leichter zu lernen sein, als der umgekehrte Fall, hypnotisiert werden können oder nicht. Wenn du halt irgendwie Skeptiker bist und nicht darauf eingehen kannst oder so und du dich nicht entspannen kannst, weiß der Teufel was, hast du halt Pech gehabt.
Arzt. Aber wieso mit Sprache? Ist das nicht auch irgendwie so, musst du nicht auch die Augenbewegung und
ja,
so?
Ja, also auf jeden Fall so Technik, die jeder nachvollziehen kann.
Ja, okay.
Aber wisst ihr, wobei die Hypnose eingesetzt wird? Ich bin nämlich jetzt gerade auf der Seite der DGH, der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie. Bei das den klingt so wie, bei wie, Zahnärzten. Ne, also, es gibt Zahnärzte, die Hypnose anwenden.
Ja.
Wart ihr schon mal bei so einem?
Nee.
Aber was machen die? Zaubern dir die Karies vom Zahnbelag?
Schmerzen weg, ne?
Nee, dass du schläfst und dass du wahrscheinlich dann...
Das würde ich gerne mal sehen. Du gehst zum Zahn und sagst so, wir können sie jetzt betäuben oder hypnotisieren. Wer nimmt denn da freiwillig hypnotisieren?
Ja, ich nicht.
Leute, die Angst vor Betäubungen haben.
Das stimmt.
Danke. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Danke, Georg, für diese vollkommen richtige Antwort auf meine rhetorische Frage.
Ja, ich weiß ja nie, ob das rhetorisch ist. Du hast eben vorgeschlagen, dass man statt eines Hypnotiseurs jemanden beschäftigt, der einem eine Pistole an den Kopf hält.
Ja, möglicherweise erzähle ich hier in diesem Podcast manchmal Quatsch, aber ist ja auch egal. Leute, wir müssen jetzt mal zum Thema Quatsch kommen. Ja, genau.
Warum eigentlich?
Warte, ich muss den Bumper spielen.
Was?
Nein, wir kommen nicht zum Rätsel.
Warum haben Arbeiter auf Windturbinen als Sicherheitsmaßnahme keinen Base-Jumping-Fallschirm an? Wenn was schief läuft.
Also wie sind die denn abgesichert? Sind die nicht abgesichert?
Nein, die sind mit dem Seil abgesichert,
glaube ich.
Mit dem Seil.
Mit dem Seil dagegen abgesichert, dass sie nicht fallen. Und ich glaube, sie können sich auch.
Also, ich möchte beantworten. Es ist ja natürlich ganz einfach. Mhm. Erstmal öffnet der Base-Jumping-Fallschirm bei der Höhe der Windräder nicht wirklich. Und zweitens kannst du ja ins Windrad springen aus Versehen.
Ja, wenn die Alternative zu sterben ist, dann
nein, die Alternative das Windrad ist doch ausgestellt, wenn der da oben dran rumschraubt. Der schraubt doch nicht an einem sich drehenden Windrad.
Erklär ich mal die Situation, warum ich das frage. Das ist eine Geschichte, die vor einigen Jahren passiert ist in den Niederlanden, glaube ich. Wird aber bestimmt auch woanders passiert sein. Da hat so ein Ding Feuer gefangen, so ein Windrad. Und da waren zwei Arbeiter darauf, die sich nicht retten konnten. Die sind beide ums Leben gekommen. Und dann dachte ich mir halt, einfach nur runterspringen ohne Base-Jumping-Fallschirm ist halt doof. Aber mit hast du zumindest eine Chance, das zu überleben. Alternativ frage ich mich halt gerade, welches Sicherheitsding da nicht funktioniert, dass sie sich nicht haben abseilen oder sonst was.
Aber die Frage habe ich mir schon mal gestellt beim normalen Flugzeug. Warum ist nicht unter jedem Sitz ein Fallschirm? Würde das nicht Sinn machen, dass du anstatt einer Rettungsweste, wenn du den Aufprall auf dem Wasser überlebst oder so, ich weiß, es ist, falls auf dem Wasser notgelandet werden muss, aber wäre es nicht viel geiler, wenn du einen Fallschirm hast und okay, Flugzeug stürzt ab, jeder zieht den Fallschirm an und wir springen alle raus.
Ich bin dafür. Steht das in irgendeinem Wahlprogramm, dass Flugzeuge Fallschirme haben? Ich würde fast alle Parteien wählen.
Es würden natürlich immer noch Leute sterben, die es nicht hinkriegen mit dem Fallschirm oder so, aber es würden bestimmt 2, 3, 4, 5 überleben.
Und das ist eine ganze Reihe von Problemen. Das eine ist halt die Dekompression, wenn die Dinger so weit oben fliegen. Das zweite ist, dass die Luft so dünn ist, dass die Leute ohnmächtig werden, bevor sie überhaupt zu einem Ausgang kommen und ihren Fallschirm ziehen können.
Ja, okay.
Das dritte ist, sicher aus dem Flugzeug rauszukommen, ohne ein Triebwerk oder sonst irgendwas zu treffen. Das nächste ist die Temperatur da oben. Ich weiß es nicht genau, ich würde mal schätzen, dass du wahrscheinlich, wenn die Dinger auf Reiseflughöhe sind, eher erfrierst.
Minus 50
also
Grad.
Also es gibt eine ganze Reihe Probleme, die das technisch nicht so leicht möglich machen. Es gab aber mal Flugzeuge, die so gebaut waren, dass du aus dem Heck aussteigen konntest. Und es gibt auch einen berühmten Kriminalfall, wo das ein Typ gemacht hat, versucht hat, so aus dem Flugzeug zu kommen.
Aber es ist ja so, dass das Flugzeug nicht immer da den Notfall, dass nicht immer alle oben abspringen müssen. Wenn es einen Notfall gibt, kann das Flugzeug ja einen Sinkflug gegen und sagen, alles klar, jetzt könnt ihr rausspringen. Das würde mir voll helfen. Ich würde in jedem Flugzeug sofort den Fallschirm anziehen und mir würde es super gehen. Ich würde mit dem Fallschirm da sitzen.
Noch eine Idee. Wie wäre es, wenn es einen großen Fallschirm fürs Flugzeug geben würde?
Ja, das ist auch so eine Sache.
Das gibt es für Raketen, zurück in die Erdatmosphäre, die irgendwelche Dinge abstoßen, gibt es auch so Fallschirme. Ja, so Raumkapseln-Kram. Und warum nicht ein Riesenfallschirm für der hinten, einer hinten, einer vorne, wie so ein Riesen-Airbag, Flugzeug stürzt ab, ah, scheiße, wir werden alle sterben, er drückt den roten Knopf, puff, Riesenfallschirm und wir segeln richtig schön langsam zu Boden. Warum nicht?
Das weiß ich
warum nicht.
Das klingt gut.
So, da haben wir die Milliardenidee. Es hat nur 138 Folgen gedauert. Den Fallschirm fürs Flugzeug, Patent melde ich sofort an. Wie immer gilt, wenn einer von euch das schneller anmeldet und damit zu Reichtum kommt, bitte zahlt ein paar Prozent.
Wie groß muss dieser Fallschirm sein? Also, das weiß Georg jetzt wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung.
So ein Flugzeug wiegt doch ein paar Tonnen. Ich meine, das muss ja. Wo soll der Fallschirm auch hin?
Das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Das ist einfach, ich bin der Kreative und das wird jetzt weitergegeben an die Produktion und die Produktion muss sich das dann überlegen. Okay. Ich kann nicht alles machen. Ich kann nicht das Genie sein und auch noch der Techniker.
Arbeitet mal ein bisschen mehr lösungsorientiert, ne? So.
Ja. Es ist eine Teamarbeit. Ich gebe euch richtig geile Ideen und ihr müsst sie umsetzen.
Ich glaube, der ganze Koffer, der ganze, wie nennt man das beim Flugzeug, der ganze Laderaum ist, da kannst du keine Koffer mehr mitnehmen. Da ist nur noch der Fallschirm drin dann wahrscheinlich.
Wieso? Das kann ich so. Ein Fallschirm wiegt doch nichts. Kannst du doch irgendwo hinten.
Aber für so einen Riesen
an den Flügeln, was weiß ich, die werden schon einen Ort finden, wo sie den Fallschirm festmachen können. Du kannst doch aus einem Flugzeug muss es doch irgendeine Form geben, dass wenn die Maschine ausfällt, wenn irgendwie der Motor ausfällt oder was weiß ich, ein Vogelschwarm in die Turbine fliegt oder irgendwas, da muss es doch eine Möglichkeit geben, dass dieses Flugobjekt nicht einfach straight nach unten knallt, sondern in irgendeiner Form langsam nach unten fliegt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe es noch bei keiner Art von Flugzeug oder Luftgefährt gesehen, glaube ich.
Ja, weil die Idee noch nicht existiert hat. Die habe ich ja eben gerade erst gehabt.
Meinst du, die Idee hat noch nie jemand vor dir gehabt?
Naja, also ich meine, Genie lässt sich nicht an der Straßenseite finden, Georg. Es ist auch immer, da müssen viele Sachen zusammenkommen, damit solche Ideen geboren werden.
Geil, jetzt fliege ich Anfang Oktober in Urlaub und jetzt habe ich wieder richtig Schiss bekommen. Ich bin ja so ein Schisser.
Weil der keinen Fallschirm hat?
Nee, weil der Eddie das mit dem Vogelschwarm wieder erwähnt hat, dann jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf. Und jetzt wird es wieder ein unruhiger Flug für mich.
Ja, was glaubst du denn, warum dein Flugzeug abstürzt?
Kommt doch an, welche Strecke du fliegst.
Er macht ja nicht einfach mitten in der Luft den Motor aus und sagt, so, das war's. Ey. Es ist immer ein Motorschaden oder irgendein technischer Schaden. Ja. Ich würde sagen, zu 90% der Fälle. Was denn sonst?
Ja, oder betrunkene Raudis, die einen zur Notlandung zwingen.
Wann haben betrunkene Raudis
Flugzeug
in der Geschichte
überhaupt? Noch nicht.
Na also, dann sag das doch nicht.
Aber kann sein, im schlimmsten Fall.
Aber was macht denn der betrunkene Raudi?
Naja.
Ey, Flugzeugabsturz!
Und dann stürzt es ab, oder was?
Ja, die brechen ins Cockpit ein. Die nehmen.
Wie denn?
Die
was
Tür
weiß
ist zu,
ich
man, denn?
Eine massive Tür. Seit 9-11 kommen sie nicht mehr ins Cockpit rein. Das
irgendwann muss
krass,
jeder
weil
Pilot
ich erinnere mich,
Klo.
Als ich ein kleiner Bub war, konnte man, wenn man geflogen ist, konnte man die Stewardess fragen, ob man mal ins Cockpit darf. Und dann haben die einen mitgenommen. Mhm. Und dann durfte ich habe das mehrmals gemacht. Und einmal war ich im Flugzeug im Cockpit und da hat sogar der Pilot gesagt, ich darf einen Knopf drücken. Dann habe ich einen Knopf gedrückt und hat sich das Flugzeug so ein bisschen zur Seite gedreht. Mhm. Vielleicht war es ein Fake-Knopf und er hat das mit seinem Lenkrad gemacht. Das kann ich jetzt.
Glaube ich nicht.
Und wenn du dann Hypnotiseur bist.
Dann hast du das Flugzeug.
Dann hast du das Flugzeug gecovert.
Schnips. Aber ist doch wirklich schade, dass das nicht mehr geht.
Ja,
oder?
Das fand ich auch super.
Wegen so ein paar Vollidioten können jetzt Kinder sich nicht mehr ein Cockpit angucken in einem Flug.
Deswegen dürfen wir keine schönen Sachen haben, ne?
Und wenn du heute fragst im Flugzeug, ne, kann ich bitte, fragst du die Stewardess, kann ich bitte gleich nochmal ins Cockpit, ich möchte mal gucken. Dann gucken
wir das einmal.
Wirst du sofort überhaftet. Ja, ich will doch nur den Knopf drücken. Habe ich früher auch immer gemacht. Dann wirst du sofort, bist du der letzte Arsch da im Flugzeug.
Übrigens, wenn man aussteigt aus dem Flugzeug, dann steht ja die Crew in der Regel vorne am Ausgang. Also
Spalier.
Die Flugbegleiter und der Pilot. Und ich bin dann immer sehr höflich. Guck mal, da ruft er schon wieder an. Er ruft schon wieder an. Soll ich nochmal aufmachen?
Sag, dass du aufnimmst, sonst müssen wir es rausschneiden.
Nö, lass mal drin.
Hallo? Hat schon wieder aufgelegt. Was für ein Trottel.
Du warst beim sehr höflich.
Nee, ich wollte nur sagen, ja, dass ich dann immer sehr höflich bin und also ich weiß, es ist ein bisschen jetzt auch ein bisschen makaber und crazy und so, aber es gab ja diese Germanwings-Maschine, die der eine Pilot absichtlich sozusagen für seinen Suizid missbraucht hat. Und ich habe mir gedacht, es ist wichtig, dem Pilot, also seitdem, immer wenn ich den Pilot dann beim Einsteigen sehe, manchmal stehen die auch schon beim Einsteigen da oder sitzen dann schon im Cockpit oder so, dem immer zu lächelnd motivierend zu sagen, wir packen das, ne?
So. Aber dann ist ja der Flug schon vorbei, du musst das ja vorher machen.
Ja, ja, ich meine ja auch, beim Einsteigen kann man das auch schon machen. Und aber du nimmst das ja auch dann für den nächsten Flug mit der Flieger von, also dieser Pilot von dem Germanwings-Flug, der hat ja davor auch tausende von Flügen gemacht. Und ich glaube, wenn man auch beim Aussteigen einfach dem Pilot nochmal signalisiert, ja, toll, also Sie sind echt ein dufter Kerl. Toll, toll, toll gemacht, wie sie da gelandet sind und so. Einfach klasse. Vielen Dank, dass ich noch leben darf. Und ich wünsche Ihnen aber auch noch ein schönes Wochenende. Nehmen Sie sich selber was von der Schokolade, die Ihre Kollegin da anbietet.
Haben Sie verdient, oder, ne?
Haben Sie sich wirklich verdient. Ich finde, das muss man wirklich so Leute, die, also ich bin einfach sehr nett zu Leuten, die darüber entscheiden können, ob ich lebe oder nicht. Auch bei zum Beispiel beim Arzt oder ja, wenn du im Krankenhaus mal bist oder so, einfach super nett sein zu dem, der dich operiert. Weil die Gefahr, dass ich jetzt zum Beispiel operiert werde und ich habe mich vorher mit dem gestritten und er ist dann vielleicht einfach 3% weniger konzentriert, wenn er dann mein Herz rausschneiden muss oder so und auswechseln muss oder so und sich dann denkt so, ah, der war so ein Arsch, jetzt versuche ich doch die riskante, ich weiß es nicht. Ich bin einfach zu so Leuten lieber nett.
Aber was, wenn du nett bist zum Chirurgen zum Beispiel, ja, und dann ist da ein Anästhesist und der denkt sich, immer sind die Leute nur nett zum Chirurgen, der sie operiert und nie zum Anästhesisten.
Oh Scheiße.
Dem gebe ich jetzt die 10-fache Dosis. Mal gucken, ob der wieder aufwacht, der gerade.
Oder stell dir vor, der gibt dir nur die halbe Dosis, das wäre eigentlich noch schlimmer.
Ja.
Du hast vollkommen recht, man sollte zum Anästhesisten auch sehr, sehr nett sein. Einfach in der gesamten Kette sollte man... sollte man sehr, sehr nett sein. Aber also gut, Anästhesist ist für mich ja eh egal, weil ich lasse mich hypnotisieren.
Oder mit Pistole. Sie haben keine Schmerzen.
Ja, schlafen Sie ein. Es wird jetzt operiert.
Ach, genau.
Sehr gut.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Es ist ja das Thema, das aktuelle Thema, der Klimawandel und natürlich, was wir dagegen tun können. Ich finde, vor allen Dingen müssen wir uns erstmal bewusst machen, dass eigentlich jeder von uns irgendwas machen kann. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Nutzung des Internets für eine genauso hohe CO2-Belastung sorgt wie die Luftfahrt? Ja, ich keine Ahnung davon gehabt, ehrlicherweise. Bin auch ein bisschen erschrocken darüber. Wenn wir also zu Hause einen Film streamen oder zwei oder drei, ein Online-Meeting haben beim Arbeiten, sorgt das für einen unglaublichen Verbrauch an CO2. Das muss aber nicht sein, wenn man clever ist. Denn mit dem Vodafone-Netz surfst du jetzt zu Hause mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien super schnell mit Gigacable Max bis zu 1000 grünen Mbits im grünen Netz. Zusammen GigaGreen und das Ganze für 39,99 Euro. Dauerhaft. Vodafone macht nämlich die Digitalisierung europaweit nachhaltig. Bedeutet, die Netze bekommen Grünstrom und die Mobilfunkmasten integrierte Wind- und Solaranlagen. Also mit Vodafone jetzt in einem grünen Netz surfen und das auch noch mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Mehr Infos findet ihr auf vodafone.de/gigagreen oder in den Vodafone Shops. Rätsel?
Ja. Eine Frage von Mac Stevens. Was wurde 1914 von der US-Post verboten?
Das ist ja einfach. Wir befinden uns ja quasi zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Und da hat die US-Postbehörde, der US Postal Service, die US Post hat verboten.
Wenn ich mir das leisten würde.
Ja. Also die Post hat verboten, vielleicht frage ich erstmal was. Gab es damals schon Briefpost?
Ja.
Auch zu privaten Adressen?
Ja.
Auch gab es schon Päckchen und Pakete? Ja. Durfte, bevor das eingetreten ist, was du gerade gesagt hast, mehr oder weniger alles verschickt werden? Das ist eine dumme Frage, vielleicht ein bisschen spezifischer. Aber auch schwere Sachen zum Beispiel, also da gab es keine Regularien oder sowas.
Doch, die gab es. Also nein, es durften nicht auch schwere Sachen.
Ja, das war dumm, sowas zu fragen. Natürlich gab es irgendeine Form von Regularien. Okay, Jochen, du bist so eine dumme Frage.
Ich möchte lösen.
Ach, am Arsch willst du lösen.
Es kann ja eigentlich nur sein, dass damals verboten wurde, Alkohol zu verschicken. Okay, versuch was wert.
Aber interessant, du hast an die Prohibition gedacht, ich denke an den Ersten Weltkrieg. Hat es was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun?
Nö.
What?
Okay, dann frage ich mal logischer. Hat es etwas mit Paketen zu tun? Mhm. Also es bezieht sich nicht auf Briefe, sondern auf Pakete. Es geht um Pakete in dem Fall.
Das hast du ja so nicht gefragt.
Geht es um Pakete?
Ja.
Das Verbot bezieht sich ausschließlich auf Pakete?
Kann man so nicht sagen.
Aber ich bin weiter dran.
Nee. Naja, wenn man es so nicht sagen kann, würde das in meinen Ohren klingt das wie ein Nein.
In deinen Ohren. Ich bin hab dann ein
Wenn mein Sohn Jahr fragt, darf ich heute doch was gucken? Und ich sage, kann man so nicht sagen. Da wäre ich doch schon einigermaßen erstaunt, wenn er dann doch Fernsehen guckt, ehrlich gesagt. Also,
meine Tochter wartet die Antwort gar nicht mehr ab, sie macht davon den Fernseher an. Irgendwas stimmt in der Erziehung nicht.
Warte mal, also es hat es etwas, also es gesucht werden bestimmte Sachen, die nicht mehr verschickt werden durften?
Ja, ich gebe dir gleich einen Tipp, Jochen, weil also mit meinem Jein oder Nein, ich gebe dir dafür gleich einen Tipp.
Also es geht um bestimmte Gegenstände, die verboten wurden zu verschicken. Diese Sachen, handelt es sich dabei um Arzneimittel?
Nee. So, und jetzt nochmal für Jochen oder für euch beide eigentlich. Also es geht schon um Paketpost. Also es geht nicht um Briefe oder so. Aber das, was verschickt wurde, wurde meistens nicht in der uns gängigen Form eines Pakets oder Päckchens verschickt. Ne? Ein Päckchen oder Paket ist ja für uns eine Pappbox oder Holzbox oder so, die verschickt wird.
Okay. Dann entnehme ich deinem Tipp Folgendes. Die Post war genervt davon, dass sie immer irgendwie ganz komisch geformte Pakete bekommen hat, wo die Leute immer diesen Gegenstand oder diese Gegenstände verschickt haben. Und das wollten sie nicht. Weil sie wollten eine einheitliche Form oder eine bessere Form.
Das nee.
Ich möchte lösen.
Ach komm.
Aber ich frage erst noch ein bisschen, um die Spannung ein bisschen.
Mhm.
Handelt es sich um Lebewesen?
Ja.
Scheiße, bist du gut.
Also es wurde verboten, Tiere zu verschicken.
Nein.
What?
Ha!
Was? Was?
Das, wenn ich die Vorlage jetzt nicht nutze. Also, es geht nicht um alle Tiere, es geht um eine bestimmte Tierart, die nicht mehr verschickt werden darf.
Das ist doch eine bescheuerte Frage.
Also, nein. Wie nein?
Ja, weil dann hätte er bei mir auch Ja gesagt.
Nee, du hast gesagt Tiere, also alle Tiere.
Erstmal
recht.
Es kann ja sein, dass du Krokodile verschicken darfst, aber Nashörner nicht.
Wenn wir danach noch das genaue Tier suchen,
wir suchen das genaue Tier vielleicht. Das war meine Annahme.
Kurze Frage. Sind für dich Insekten Tiere?
Insekten wären für mich Tiere, ja.
Okay. Da gibt es nur noch eine Möglichkeit. Babys.
Nein.
Hä?
Okay. Geht es um eine...
Okay, warte mal. Jetzt weiß ich's. Jetzt werde ich lösen. Deine letzte Chance, Jochen.
Also es geht um Tiere, die nicht mehr verschickt werden dürfen. Und jetzt suchen wir ja um welche Tiere. Moment,
wurde das schon bestätigt, dass es um Tiere geht?
Nein.
Wurde nicht bestätigt?
Er hat doch zu Tieren hat er doch Nein gesagt.
Ich dachte, er hätte es Ja gesagt.
Nein. Sag mal, Jochen, in welcher Dimension bist du denn gerade eigentlich?
Wer hat mich denn hier hypnotisiert? Hä? Aber wir haben doch eben gesagt, es geht um Tiere. Und da hast du gesagt?
Wie gesagt, das stimmt.
Und da hast du Nein gesagt?
Richtig.
Das war für mich ein klares Ja. Also ich denke nicht weiter bei Tieren nach. Das macht keinen Sinn, sagst du, ne?
Ja.
Okay. Also, es geht gar nicht um Tiere. Was war nochmal der Tipp? Boah, jetzt bin ich völlig raus. Ich war so gut, ich hab gedacht, ich könnte jetzt lösen.
Du warst nicht gut, so viel kann ich sagen. Du hast noch nichts gesagt, was gut war.
Okay, aber darf ich nochmal eine Nachfrage stellen, ohne dass es zählt?
Nee.
Nur nochmal, was nicht vorher gefragt wurde.
Auf gar keinen Fall. Veto.
Kannst du deine Frage stellen?
Aber
darf ich dir eine Frage stellen, Eddie?
Ja.
Hatten wir schon gefragt, ob es um Lebewesen geht?
Sag ich nicht.
Clever.
Oh Mann, ey. Okay,
ja, ich hatte das gefragt. Und
was war die Antwort?
Er hat es bejaht.
Okay, es
meine
geht um Lebewesen.
Fresse.
Okay. Aber wenn es keine Tiere sind, dann man verschickt doch keine Menschen.
Alter, das habe ich doch auch schon gefragt, Mann. Wo warst du denn die letzten 10 Minuten?
Bist denn ja nicht rausgeflogen, du oder ich?
Jetzt ist es an der Zeit, auch mal eine Strafe auszusprechen, Georg.
Geht es um Insekten?
Nein.
Oh, Alter, Scheiße.
Haben wir das auch schon? Ich bin völlig raus.
Du hast nicht Menschen gefragt, du hast gefragt Babys.
Also hätte ich Menschen fragen sollen jetzt?
Nö, ich habe doch auch Menschen gefragt.
Nein, du hast nur Babys gesagt. Und davor
als war ob du das noch wüsstest, was ich gefragt habe. Du hättest jetzt mal die Schnauze, Jochen.
Und davor war nämlich eine Tierfrage.
Alter, ihr seid so Clowns gerade wieder.
Okay, also geht es darum, Menschen zu versenden. Wurde verboten.
Einfach nur Menschen, ja. Es wurde verboten, Menschen zu verschicken, egal welche Menschen.
Das ist die Scheißlösung?
Das ist die Scheißlösung, ja, so wie du drauf gekommen bist. Ne? Also sag mal, Insekten vielleicht, nachdem Etienne gefragt hat.
Weil mir das so peinlich war.
Ich sag zu Tieren nein. Und Etienne fragt noch nach, damit würdest du auch Insekten meinen? Ich sage ja, weil Jochen wieder.
Was habe ich nicht gehört? Aber ganz ehrlich, wer ist denn so bekloppt und fragt, dürfen die auch Menschen verschicken? Also da kommt man doch im Leben, das ist so absurd, dass jemand Menschen verschickt.
Die US-Post führte 1913 einen eigenen Paketdienst für Warensendungen über 4 Pfund ein. Vorher gab es halt nur bis 4 Pfund. Der war so beliebt, dass allein innerhalb der ersten 6 Monate rund 300 Millionen Pakete verschickt wurden, vorausgesetzt, sie wogen weniger als 50 Pfund. Einer von mehreren dokumentierten Fällen, in denen Eltern sich die Kosten für eine Zugfahrt sparen wollten, war die damals 5-jährige Mary Pierstorf. Diese wurde am 19. Februar 1914 von ihren Eltern mit einer Briefmarke am Mantel von Grangeville, Idaho, zu ihren etwas über 100 Kilometer entfernt wohnenden Großeltern nach Lewiston geschickt. Sie musste im Postwaggon sitzen und wurde anschließend ordnungsgemäß ausgeliefert. Ihre Geschichte wurde zum heute noch erhältlichen Kinderbuch Mailing May. Als der US-Postmaster General von der Kinderverschickung Wind bekam, nahm er eine zusätzliche Bedingung in den Paketdienst auf. No humans. Keine Menschen.
Aber ich meine,
interessant.
Auch geil, dass man erstmal überhaupt Menschen verschickt hat.
Mhm. Also aber die Idee ist ja eigentlich nicht schlecht, weil man denkt natürlich bei Verschicken erstmal an, die kommt in eine Kiste und wird Briefmarke draufgeklebt.
Ja, genau.
Aber im Prinzip wird die einfach in die Postkutsche gesetzt. Und
beim Ausliefern musste sie dann neben dem Fahrrad, wie auch immer, neben dem Postboten herlaufen. Also der hat sie nicht getragen.
Ja.
Ja.
Ich habe mir aber schon bei der Fragestellung ehrlich gesagt gedacht, dass es irgendwas Lebendes ist. Deshalb habe ich sie auch sehr genial gelöst und relativ schnell und alleine. Ja, schöne Frage. Von wem war das nochmal? Kannst du das nochmal sagen?
Ich glaube Max Stevens. Warte mal, jetzt habe ich sie gerade wieder gelöscht, die Frage, damit ich sie nicht nochmal stelle. Ja, Max Stevens.
Vielen Dank für die Frage, Max Stevens. Ja, wenn ihr auch mal eine Frage stellen wollt, dann kommt doch einfach auf unsere Patreon-Seite. patreon.com/podcast ohne Namen. Ist natürlich Quatsch, ihr braucht nicht Patreon zu werden, um uns eure Fragen zu schicken. Aber ihr könnt trotzdem dort Patron werden und diesen Podcast supporten. Und darüber hinaus uns dort natürlich auch Fragen stellen in unserem monatlichen Hour. Ask us anything. Also monatlich ist ja gar nicht, ist ja eigentlich wöchentlich. Aber wir machen jeden Monat machen wir einen Thread auf. Und ihr könnt auch, was mittlerweile sehr gern gemacht wird, dort ältere Folgen kommentieren. Was auch immer mal interessant ist, was da noch so in der Rückbetrachtung teilweise noch rumkommt. Zum Beispiel Jochens Musical Rant von letzter Woche.
Oh, da habe ich aber echt, ich habe ganz schön viel über Insta-Nachrichten gekriegt, wie ich das sagen könnte, dass Musicals scheiße sind.
Musical-Fans?
Es gibt ziemlich viel auf dem Planeten scheinbar.
Oh nein.
Ja, okay. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Es gibt die Caps jetzt auch im Shop. Ne? Die wunderschönen
Porn-Dad-Caps. Ja. Sehr schöne,
schaut
sehr schöne Farbe.
An.
Ja. Ja, ihr Lieben, schreibt Marie, ich bin selber eine Frau vom Amt. Und ich kann euch versichern, dass es mich entsetzt, wie manche Kolleginnen sich an ihrer Macht berauschen. Wir sind nicht alle so. Ich mache sehr gerne Dinge möglich, um anderen das Leben leichter zu machen. Übrigens scheitere ich auch an Amtsgängen, weil ich die Sprache nicht spreche.
Mhm.
Finde ich aber schön. Also das ist natürlich, wie an der Stelle, wie immer ein Disclaimer, natürlich sind nicht alle irgendwie blöd und es ist trotzdem, glaube ich, auf dem Amt eine recht hohe Trefferquote gibt, warum auch immer.
Bezug nehmend auf die letzte Geschichte, ne? Ich da beim Straßenverkehrsamt. Letzte Folge, Mann. Ich muss übrigens morgen wieder zum Amt. Dann ist es aber nicht das Straßenverkehrsamt, sondern dann will ich für meine Tochter einen Personalausweis beantragen. Ich berichte.
Perso mit 5, 6, was? Das kriegt man erst mit 16.
Ein Reisepass.
Ach so, okay.
Genau. Ein Ausweis, ja. Random User. Lieber Eddie, fühlst du als Linkshänder im Restaurant auch immer den Schmerz, dass Getränke selbstverständlich auf die rechte Seite gestellt werden?
Oh, nee. Tatsächlich, das ist eines...
Nicht beidhändig?
Also erstens mal kann ich auch mit rechts ein Glas hochheben.
Gut.
Und dann ja auch gerne irgendwo hinstellen, wo ich es mit links erreichen kann. Aber das ist tatsächlich mir noch nie negativ aufgefallen. Aber ich habe gestern wieder ein Spiel gezockt. Hier ein neues PlayStation 5 Spiel, Deathloop. Was echt ein cooles Spiel ist. Keine Option für Linkshändersteuerung. Keine Option für Linkshändersteuerung. Kann man natürlich
was,
über PlayStation...
Was willst du Linkshändersteuerung dann?
Naja, ich will mit dem linken Stick sozusagen zielen und mit dem rechten Stick laufen. Haben, ja. Also bei Ego-Shootern ist das natürlich das Problem, weil ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann mit dem rechten Analogstick, ich habe keine filigrane Hand-Augen-Koordination in meiner rechten Hand und kann
bräuchtest
einfach.
Bräuchtest du denn dann eigentlich auch eine Vertauschung von den hier Dreieck XY-Dings, nicht XY, aber du weißt schon, diese Buttons auf den Controllern, würdest du die auch vertauschen wollen oder ist das Gewöhnung?
Nicht unbedingt, also es gibt ja so Deckungsshooter zum Beispiel, wo du dann in eine Richtung mit dem Stick drückst und dann eine Taste drückst, damit er dann die Deckung wechselt. Das ist manchmal ein Problem. Da würde ich mir die Option wünschen, dass man dann gewisse Funktionen auch auf die Schultertasten zum Beispiel legen kann. Mhm. Es gibt Spiele, die das vorbildlich machen, Call of Duty zum Beispiel, Halo hat das. Aber es gibt immer noch viele, viele Spiele, die das nicht anbieten. Gott sei Dank kann man auf der PlayStation aber ja sich seine eigenen Buttons mappen, wie das so schön heißt, in den Einstellungen. Ist dann zwar immer ein bisschen nervig, weil du es dann immer wieder umstellen musst, aber zumindest geht das. Aber ich wollte es nur mal negativ anmerken.
Mhm.
Nee, aber wie gesagt, wegen den Getränken oder Gläsern.
Was mit dem Besteck? Messer und Gabel? Tauschst du?
Ist
oder
normal nicht? Bei mir, nee. Links Gabel, rechts Messer.
Das Lustige ist, dass ich nicht Linkshänder bin und mir ist es umgekehrt.
Ja, es gibt so Sachen, ne? Auch zum Beispiel Gitarre spiele ich wie ein Rechtshänder.
Du spielst immer noch Gitarre?
Okay. Wenn ich mal ein bisschen soll ich mal wieder?
Wann war das? Das
ist auch unfassbar nervig, ne? Also wenn du die Gitarre ansonsten musst, die andersrum aufziehen und ich glaube nicht bei jeder Gitarre geht es, weil die ja nicht immer symmetrisch gebaut sind.
Ja, es gibt auf jeden Fall bei Akustikgitarren kann man natürlich auch, gibt es auch Linkshänder-Gitarren, beziehungsweise
ja, wie du gerade gesagt hast, wo die Seiten umgekehrt drauf sind. Aber ich spiele mit links oben am Bund und rechts am Bauch.
Ja.
Hier fragt Nico Nie, moin, um einen kleineren Disput zu klären, möchte ich nun den Ältestenrat konsultieren. Und zwar, es ist ein sonniger Tag, gefühlte 128 Grad, in Klammern 35 Grad, meint der Fahrenheit wahrscheinlich, im Schatten und irgendetwas zwingt euch für 1 bis 2 Stunden euer Zuhause zu verlassen. Was soll das sein? Keine Ahnung, ein Waschbär, eine übel gelaunte 1-Meter-Spinne oder der obligatorische Netzausfall beim Netzausfallanbieter des Vertrauens. Ihr seid es endgültig leid, von diesem syphilitischen Haufen Frontallappen amputierter, mittelspurschleichenden, weichholzköpfigen Muttermenschen abhängig zu sein und wollt dem nächsten Shop mal so richtig die Meinung sagen. Ich komme vom Thema ab. Ihr seid 10 Minuten von zu Hause entfernt und merkt, Sonnencreme wäre eine gute Idee gewesen, aber nun seid ihr verschwitzt. Würdet ihr zurückgehen und Sonnencreme auf Schweiß cremen oder eurem Schicksal ergeben?
Never.
Ja. Schöne Frage. Also die kurze Frage lautet: Sonnencreme auf Schweiß, ja oder nein?
Ja gut, die Alternative wäre ja, einen fetten Sonnenbrand zu kriegen. Und ich kann nur sagen, Sonnenbrand ist richtig scheiße, deshalb Schweiß und Sonnencreme geht, mache ich.
Aber wenn du 10 Minuten zurückgehst, um dich einzucremen, dann kannst du dir auch nochmal das Gesicht oder was auch immer du waschen willst, kurz waschen, oder nicht?
Ja. Wieso denn waschen?
Um den Schweiß loszuwerden.
Ach, wegen dem Schweiß weg.
Okay, die Option gibt es aber nicht.
Aber was ist denn so schlimm an Sonnencreme auf Schweiß? Das
weiß ich auch nicht. Ist man am Strand nicht sowieso immer irgendwie
schwitzig? Der umgekehrte Fall ist ja eigentlich fast fieser, oder? Dass man frisch eingecremt ist und dann anfängt zu schwitzen. Und dann die noch nicht ganz eingezogene Sonnencreme so schweißig runterläuft. Also das wird man dann auch haben danach. Das ist, glaube ich, unausweichlich. Aber wie gesagt, das ist ja, wäre ja selbst dann, wenn du den Schweiß irgendwie abwischst oder so, dann hättest du dasselbe Problem.
Das Schlimmste finde ich sowieso, gerade frisch eingecremt zu sein und dann am Strand zu stolpern und im Sand zu landen.
Also ein Schnitzel, paniert sein danach.
Ja, das ist richtig scheiße. Ja. Und du, Eddie? Schweiß und Sonnencreme?
Ich sehe nicht so richtig das Problem, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, klar, das verläuft dann so ein bisschen, aber dann, also keine Ahnung. Ich verstehe es nicht so ganz, das Problem. Ich hatte es noch, also hat sich noch nie als für mich ein schwerwiegendes Problem, Sonnencreme auf Schweiß.
Also bei mir ist das Wichtigste ja Kopf eincremen, ne? Also Gesicht und Plaid. Und wenn man das nicht macht und da einen Sonnenbrand bekommt, der wird richtig, 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 richtig fies. Und da ist es mir 1000-mal lieber, Schweiß und Sonnencreme als Sonnenbrand.
Frage beantwortet. Ich habe eine andere. Henning Brockmann fragt, welches Handwerk würdet ihr gerne in einer 3-jährigen Ausbildung lernen?
Das hatten wir schon.
Hatten wir schon, scheiße, es kam mir gerade so bekannt vor. Okay, ja, stimmt. dann habe ich eine einfache Frage von Colin Holmes. Was ist außerhalb des Universums? Ja.
Tja. Diese Frage erwischt mich kalt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich finde es eine sehr interessante Frage. Mir fällt jetzt nur eine leichte Antwort. Also ich könnte es erklären, aber das wäre jetzt...
Oh, da bin ich gespannt. Das
fällt mir eine leichte Antwort ein.
Kannst du es vielleicht ganz kurz erklären, Jochen? Also nur schnell?
Also erstmal muss man ja sagen, dass das Universum natürlich sehr groß ist. Und
sehr gut,
dann irgendwann, wenn man das Ende tatsächlich mal erreicht... Das heißt das
Saarland.
Mehr als 15 Fußballfelder. Mehr als
doppelt so groß wie das Saarland, ja.
Also sind ganz viele Fußballfelder, die man da reinpacken kann. Und wenn man dann dann irgendwann ist ja die Grenze zwischen dem Universum und dem, was danach kommt, was ich euch gleich erklären möchte. Und da ist ja praktisch eine Schicht. Eine Trennschicht.
Trennschicht.
Aus was?
Das habe ich noch nicht rausgefunden.
Okay, aber da ist eine Trennschicht zwischen dem Universum und dem, was danach
ist. Und dann ist da ein Schild und dann sagt, sie verlassen jetzt dieses Universum.
Sie verlassen das bekannte Universum.
Auf eigene Gefahr.
Auf eigene Gefahr. Möchten sie wirklich? Nicht ja, nein. Kreuzt man dann an, ja. Und dann geht man durch diese Schicht und dann ist erstmal lange nichts.
Und dann?
Nee, dann kommt man direkt am anderen Ende des Universums wieder rein.
Genau. Also man geht praktisch raus, geht ein paar Schritte und dann geht man hinten wieder rein.
Ah.
Und im, dann merkt man erstmal, dass man immer geglaubt hat, nach dem Universum gibt es das nächste Universum. Aber nein, es gibt nur ein Universum.
Vielleicht ist es aber auch ein Paralleluniversum, wo du reingehst.
Nee.
Also Multiversen quasi.
Das glaube ich nicht.
Das ist falsch, okay.
Auf alle Fälle geht man hinten wieder rein und es ist praktisch eine kleine Schicht nichts und dann ist man wieder da, wo man vorher rausgegangen ist. Also man geht also praktisch wieder rein.
Aber warum dann die kleine Schicht nichts? Warum geht man nicht einfach da raus und kommt hinten wieder rein, so wie bei Pac-Man?
Das ist Physik.
Oder Portal.
Das ist Physik. Ach, das hat etwas Physik mit dem Aggregatzustand
zu tun. Davon habe ich keine Ahnung.
So. Damit man nicht zerfließt. Also es braucht eine gewisse... so ungefähr, das könnt ihr euch doch vorstellen. Also das ist jetzt erstmal die Antwort auf Colin Holmes, was außerhalb des Universums geht.
Ich finde auch ungefähr reicht.
Ja.
Ja.
Den Rest nehmt ihr bitte Jochens Buch.
Stark, ja. Haben wir noch eine Frage?
Ich gucke gerade. Das hatten wir die auch schon. Würdet ihr 1 Million lieber einfach so bekommen oder euch erarbeiten? Hatten wir schon?
Nee, hatten wir nicht. Aber
die Frage finde ich gut.
Eine Million oder erarbeiten?
Würdet ihr 1 Million Euro, deine Antwort kenne ich, Eddie, einfach so bekommen, also gewinnen, erben oder finden oder einfach oder euch erarbeiten? Ja, also ich kriege die einfach so.
Ja, ich auch. Also erstmal muss man da nicht dafür arbeiten und dann ist natürlich die Frage, wie man es bekommt, muss man auch weniger Steuer darauf zahlen, oder? Wenn du es erbst, musst du doch weniger Steuern zahlen, als wenn du es einfach nur verdienst, erarbeitest.
Das ist richtig, ja.
Lassen wir das mal außen vor. Tun wir mal so, als würde es um denselben Nettobetrag gehen, aber was spricht denn?
Ich würde gerne diese Frage empirisch beantworten mit Hilfe unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, indem wir das einfach mal ausprobieren. Wenn jemand möchte, können wir das einfach mal machen und ihr schenkt mir einfach 1 Million und ich berichte dann, wie es so ist. Was haltet ihr davon? Ist ja ehrlich gesagt eine Win-Win-Situation.
Finde ich eine gute Idee.
Ja.
Mhm. Das heißt, wir machen jetzt einen Patreon-Button mit 1 Million.
Eddie.
Für mich. So ein, ja.
Sehr gut.
Ist ja auch in einer gewissen Weise ein Sozialexperiment.
Jochen, vertick doch einfach deine Stradivari. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, wie viel die wert ist, weil du die ja längst hast schätzen lassen.
Ich warte immer noch auf den Anruf von Bares für
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Richtig. So, ich habe noch eine Frage hier gehabt. Mauspädrig, wie viele Leute in einer Sauna sind zu viele? Meine Antwort:
zwei,
genau. Das ist auch meine Antwort.
Ey, das ist ein interessantes Thema, weil ich habe überlegt, mich im Fitnessstudio hier in Hamburg anzumelden. Und da hat Kollege Schachgroßmeister Jan Gustafsson, der war in diesem Fitnessstudio, wo ich mich angemelden wollte, und hat gemeint, ist ein cooles Fitnessstudio, musst dich nur dran gewöhnen, dass da alle nackt rumlaufen. Woraufhin ich erstmal gesagt habe, wie bitte? Weil das ist halt so Fitnessstudio mit Spa und Spa.
So sagt auf dem Fahrrad, auf dem Rudergerät.
Und, also mit Whirlpool, Sauna, Schwimmbad und so weiter. Und da habe ich gemeint, okay, ja, in der Sauna, klar, aber doch sonst nicht. Und er meinte, doch, also da hat sich so die Kultur breit gemacht, dass man auch im Whirlpool und teilweise auch im Schwimmbad dann nackt ist. Aus hygienischen Gründen irgendwie.
Gründen. Kannst du mir nicht erzählen, dass es hygienisch ist, wenn man da seinen Anus auf seine Whirlpool-Düse drückt?
Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es absolut ein Dealbreaker, weil ich würde mich doch nicht im Fitnessstudio anmelden, wenn ich keine Komplexe wegen meinem Körper hätte. Das ist doch der letzte, also das macht überhaupt keinen Sinn. Also das Letzte, was ich will, ist, dass Leute mich nackt sehen. Wenn ich stolz wäre. Ja, aber wenn denn alle da nackt sind und ich bin der Einzige, der mit dem Rollkragenpulli da im Whirlpool sitzt, ist auch scheiße. Also das ist für mich wirklich ein Dealbreaker. Da bin ich zu verklemmt, das mache ich nicht. Wollte ich nur mal an der Stelle sagen. Schöne Grüße.
Wahrscheinlich ist der Kollege Jan der Einzige, der nackt rumläuft und der denkt sich, ich suche jetzt noch einen Trottel, der da mitmacht.
Doch, das machen die alle so. Jan, also ich war Montag da, erstes Mal, weil ich war der Einzige, der nackt ist. Ja, das ist komisch. Also ja, ach so, Montag ist immer angezogen, aber Dienstag ist, ja, keine Ahnung.
Naja. Sag mal, muss man im Moment in eine Sauna, sind die offen, muss man da mit Maske rein? Eigentlich?
In die Sauna mit Maske?
Naja, da kannst du ja nicht die Abstände einhalten, also wirklich, oder?
Ich habe keine Ahnung, aber das ist da potenziell tödlich wahrscheinlich.
Also Sauna finde ich sowieso, das ist nichts für mich. Also ich möchte den anderen Leuten meinen Körper nicht zumuten und irgendwie finde ich das...
Jetzt kriegst du da wieder Hate-Mail vom Sauna-Club Deutschland.
Also, ja, aber überleg dir bitte auch mal, Jochen, denk mal an die anderen, wie enttäuscht die sind, wenn du in die Sauna reinkommst.
Ich weiß.
Auch nicht der. Okay, wir kommen jetzt noch natürlich zum Abschluss zu unserem Fußballverein, dem FC Lobberich Dick, und der hat ja wieder gespielt am Sonntag. Und ja, das war
Dick.
Der Verein hat sehr erfolgreich gespielt, 2-0 gewonnen gegen den TSV Boisheim 2. Und ich glaube, Georg, du hast das Spiel sogar live auf Twitch verfolgt, oder?
Ich habe es live verfolgt. Wir haben gegen Ende einmal ganz, ganz kurz einen Leitungsabbruch gehabt, in dem ein Tor gefallen ist. Also auch von da stehen wir in Sky in nichts nach. Aber das Tor ist ja für uns gefallen, von daher war es nicht so schlimm. Es ist einfach von 1-0 auf 2-0 gestellt, noch eine rote Karte gegen Ende, gelb-rote Karte und trotzdem gewonnen. Und wir haben wieder einen neuen Twitch-Zuschauerrekord. Also wow. Für uns Zuschauerrekord. Es war kein Twitch-Zuschauerrekord, aber für uns einen neuen Rekord aufgestellt, für den Verein. Mit, glaube ich, in der Spitze 550 Zuschauern oder so. Also es geht ab, Leute. Ich sage es euch, es geht ab.
Das ist mehr als Greuther Fürth zu Auswärtsspielen an Fans mitbringt.
Ja, das kann sein.
Niklas Kamps hat das 2-0 gemacht und das 1-0 war von Dominik Frenzel. Kann man ja an der Stelle auch mal erwähnen, die Namen unserer sehr erfolgreichen Spieler.
Haben wir einen Tabellenstand aktuell? Wisst ihr, wo...
Oh, ich habe noch nicht abgedatet. Ich habe den mir am Sonntag mal angeguckt. Wir waren im Mittelfeld irgendwo und haben jetzt natürlich ein bisschen was dadurch gemacht. Wir haben auf jeden Fall 7 Punkte nach 4 Spielen.
Oh, Tabellenplatz 7 steht hier auf fußball.de. Habe ich gerade.
Von wie vielen?
Torverhältnis 7-8. Die Tabelle.
Von 16 Vereinen. Es sind 16 Vereine und wir sind 7. zurzeit. Leider noch ein negatives Torverhältnis. Das rührt noch. Von unserem ersten Saisonspiel. Aber Tendenz zeigt eindeutig nach oben.
Mhm. Ja, im Moment wird halt gerade geplant, irgendwie, wir wollen halt irgendwie Twitch-Partner bzw. Affiliate, wie auch immer man das nennt, werden. Und die Zuschauerzahl dafür haben wir, aber man muss eine bestimmte Anzahl von Streams pro Zeit haben, also pro Monat. Und da reichen eben nur die 4 Spieltage, die da maximal oder 5, glaube ich, maximal im Monat zusammenkommen würden, nicht ausreichen. Heißt, wir müssen mal gucken, was wir dazwischen noch machen. Unser Streamer und Stream-Kommentator Max war in Urlaub. Der war am Wochenende in Dänemark angeln. Aber ich stehe mit ihm in Kontakt und wir überlegen uns noch was, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Stream machen können.
Sehr gut.
Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher, wie streng Twitch das handhabt, weil die allgemein die Regelungen gelockert haben für Affiliate und allgemein für sie, für Twitch. Es halt immer sehr interessant ist, Partner zu bekommen, die, wenn sie streamen, viele Zuschauer mitbringen, weil das ja für Twitch dann auch viele Einnahmen sind, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht nicht päpstlicher als der Papst sind, wenn dann vielleicht nicht die 12 Streams, die es, glaube ich, sein müssen innerhalb von 30 Tagen, nicht vielleicht sind, sondern nur 8 oder 10. Das gucken wir dann aber mal.
Ich wollte nur sagen, wichtig ist, dass wir Niklas halten können. Niklas Kamps hat schon 3 Tore geschossen. Mhm. Und wir müssen einfach aufpassen. Wir müssen ihn im Auge behalten. Ja, es ist einfach, da werden natürlich schon von den anderen Vereinen die Fühler ausgestreckt. Ich schiele auf den VSF Ammann 3 und SF Lloyd 2. Da müssen wir aufpassen. Also,
gegen die haben auch Punkte gelassen. Ne? Gegen Ammann haben wir 1-1 gespielt und gegen Lloyd war die 0-5 Niederlage.
Also wir müssen ihn erstmal anfeuern. Niklas ist unser Topscorer und vielleicht müssen wir da bald auch über eine Vertragsverlängerung reden, aber das ist noch Zukunft.
Es gibt hier einen Verein, der steht auf Platz 15, der TVAS Viersen.
Meistens so, wenn es 16 Vereine gibt. Das
der TVAS Viersen, der hat ein Torverhältnis von 5-26. Alter ja. Vater, minus 21 Tore.
Ja, aber immerhin schon ein Unentschieden.
In der Kreisliga schon mal passieren.
Ach du Scheiße. Na gut.
Ich habe gesprochen mit, also wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, wie wir diese Übertragung halt so noch so ein bisschen besser verfolgbar machen, weil eine Kamera auf Grasnarbenhöhe macht viel Spaß, lässt aber nicht viel vom Spiel erkennen. Ne? Das ist teilweise so, dass zum einen die Spieler das Spielgeschehen verdecken, zum anderen halt irgendwer, der einfach an der Seitenlinie steht oder vorbeigeht mit seinem Eis in der Hand oder mit dem Bier in der Hand. Und ich habe mit einem Unternehmen aus Dänemark telefoniert, die heißen Veo, und die bauen so eine Kameratechnik, die von Vereinen, glaube ich, mittlerweile in 80 Ländern, schreiben sie, genutzt wird. Einzige, was sie nicht hinbekommen, ist im Prinzip einen Ausgang von ihren Kameras zu bauen. Das heißt, du kannst eine Kamera irgendwo aufstellen, drückst auf Aufnahme, dann nimmt die für 2 Stunden auf, dann baust du die Kamera ab, schließt die an den Rechner an, lädst das Bildmaterial hoch nach Dänemark, dort wird es verarbeitet und du kriegst es einen Tag später zurück und kannst dir dann dein Spiel angucken. Es war ein bisschen blöd, weil uns das gar nichts bringt. Wir wollen ja live übertragen. Und die arbeiten wohl an einer Live-Übertragungstechnik, die aber nicht vor Dezember an den Start gehen wird und dann auch keine ist, die frei genutzt werden kann. Also nicht für Twitch zum Beispiel, wie wir es ja haben wollen, sondern die wollen dann nur über einen eigenen Streaming-Dienst das erstmal anbieten. Bringt uns alles nichts. Das heißt, unser aktueller Plan B lautet, wir brauchen eine 4K-HD-Kamera, also eine Action-Cam. Ich sage jetzt mal sowas in der Art von einer GoPro. Ich weiß nicht, ob das eine GoPro sein muss oder ob es auch andere gibt, die dann qualitativ vergleichbar sind, und ein hohes Stativ. Also 6-7 Meter.
Das muss doch machbar sein. Aber kann man das nicht selber basteln? Ja. Kann man nicht eine Leiter plus einen Stock?
Also Stative sind jetzt nicht so extrem teuer.
Aber 7 Meter Stative.
Ja, die gibt billige, die fangen bei unter 200 Euro an, dann gibt es teurere, die sind dann 350 oder 400 Euro. Das ist noch alles so im halbwegs machbaren Rahmen, denn du möchtest ja irgendwas haben, was ein bisschen stabil auch ist, für den Fall, dass, keine Ahnung was, ein kleines bisschen windig ist oder so. Ne? Da möchtest du ja jetzt nicht die wackelige Konstruktion haben mit Vater.
Der ist schon der wieder da, der Anruf.
Oh, geh nochmal dran. Hochhält.
Ja, hallo?
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Bach am Apparat vom Energiehaus. Spreche ich mit Herrn Garde?
Ne, hier ist Olaf Scholz.
Achso, das tut mir dann leid. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Wiederhören.
Das ging leicht. Das war relativ easy.
Ja, hat auch gut geklappt. So, jetzt lass mich gerade gucken, wann unser nächstes Ereignis ist, ob ich hier den Zeitplan schon habe vom Stream. Ich glaube, am Wochenende ist einfach direkt wieder ein Spiel, ein Auswärtsspiel dann. Sonntag um 13 Uhr das nächste Live-Spiel. Sonntag, den 19.09. Jo. Also, da geht's weiter und dann hoffen wir, dass noch mal mehr Leute zuschauen als bei den letzten beiden Malen.
Ja, das ist eine Erfolgsgeschichte, jetzt schon. Muss man einfach so sagen.
Es macht unglaublich viel Spaß. Und jetzt?
Ja. Also, bald haben wir die erste Ultra-Vereinigung, glaube ich. Ultras, ihr könnt euch noch die Kurve aussuchen, in welche ihr wollt.
Zumal es noch das keine ist
zum gibt, Beispiel, also ein guter Zeitpunkt, noch jetzt die Ultras-Lobberich zu starten. Ja. Könnt ihr euch ja mal über Gedanken machen. Ja, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen für heute, Folge 138. Ich glaube, am Montag gibt's auch wieder eine neue Folge vorn. Mhm. Für Brash and Ohne richtigen Name. Könnt ihr auch mal direkt abchecken. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.